aber ich schaue in frische Gesichter, ja? Tobi Frisch, Yannick Frisch, Wagner.
Frisch kann man
Frisch.
Das sagen.
Okay, gut. Nach unserer Weihnachtsfeier, wie geht's euch? Was ist das da,
alles,
Yannick?
Alles
das
okay.
Drogen?
Es gibt ja immer Geschenke um die Weihnachtsfeier, aber wir fangen erst mal an. Ja, Weihnachtsfeier war gut.
Schon wieder wichteln?
Es wird gewichtelt. Ja, wir haben gewichtelt. Seid ihr zufrieden? Ich habe von Daniel Flottmann ein Brettchen geschenkt bekommen, wo das Tor 90 plus 6 skizziert wurde oder drauf skizziert ist und von 11 Freunde, weil ich das ja kommentiert habe und im Prinzip die Geschichte mitgeschrieben habe.
Ja, das lag ja auf der Hand. Super Geschenk von Flotti.
Ja, toll.
Ich bin Ehrenmitglied geworden.
Ja, Wahnsinn.
Und der Ehrenpreis.
Und habe ein Buch bekommen über 50 Dinge, die man als Radfahrer gemacht haben muss.
Zum Beispiel wie Jan Ulrich während der Fahrt in die Kappe scheißen.
Genau.
Aber ich habe eine Verbindung aus euren beiden Geschenken bekommen. Ich habe ein Buch bekommen, das aber die berühmtesten Tore der Fußballgeschichte nacherzählt von Javier Cáceres, dem einem der wunderbarsten Journalisten, der auch für die Süddeutsche schreibt. Und bei mir ist es dann so, ich habe es nicht kommentiert wie du, sondern ich habe all diese Tore aus den letzten 80 Jahren gesehen. Persönlich.
Was war bei dir? Ich wurde ja beschenkt von dem Kollegen Sönke Sievers, den wir letzte Woche ja schon in dieser Folge erwähnt haben. Der hat, glaube ich, zu Hause ein bisschen ausgemistet und hat...
Ey, was hatte der da für ein Parfum dabei? Das war irgendwie so...
Cool Water.
Davidoff.
Aber das war ja so aus der Zeit gefallen. Dann hat der
wir waren alle wieder 13.
Dann hat der da unter rumgesprüht, ne? So wie früher, wenn sie die Mädels im Rossmann oder im DM nachgelaufen sind mit so einem...
Ja, richtig schlimm. Ich rieche heute noch danach. Ja, aber es war nicht das Einzige. Es war dann noch so ein Fußballquiz dabei, wo man, glaube ich, irgendwie irgendwelche Ereignisse in eine Reihenfolge bringen musste. Und dann den Tee noch. Habe ich den Tee schon erwähnt? Nee. Und noch so einen schönen Tee aus Goslar.
Ja, da kommt er ja her, Sönke Sievers. Ja. Wir müssen eigentlich jetzt jede Folge irgendwas über Sönke Sievers erzählen,
oder?
Wird
langweilt, dass die Leute aber da draußen auch, weil die einfach nicht wissen, wer Sönke Sievers ist.
Ja,
weil der Mann komplett hinter den Kulissen stattfindet.
Aber ganz ehrlich, in unserer Weihnachtsgala nächste Woche, da werden wir ihn einfach mal einladen, oder? Wenn wir mit ihm sprechen.
Das wär's. Ja. Vor allen Dingen muss man ja sagen, also als du mittags das Bild aus Wiesbaden geschickt hast, was der anhatte, der sah aus wie so ein Tannenbaum, da habe ich gedacht, den kriegen wir in keinen Laden in Köln rein.
Vorsicht, jetzt nicht in Mobbing abdriften.
Nein, nein. Und dann hat er sich umgezogen. Hemd, steiber Kragen und so.
Und was ich so gehört habe, war er derjenige, der am längsten durchgehalten hat auf der Weihnachtsfeier am Samstag.
Ja, was man so hört. Ja. Yannick, was hast du da in der Hand?
Ich hab hier noch Präsente von Claudia, die ist ja wieder da. Weg aus Thailand. Und
deswegen lächelst
du
so.
Die hat euch allen was mitgebracht und zwar...
Das
ist anscheinend so der heiße Scheiß in Thailand. Ja. Das ist ein Inhalator.
Genau.
Und das ist gegen alles. Also man kann das nehmen für, wenn die Nase zu ist, wenn du schlecht drauf bist. Die nutzen das für eine schlechte Stimmung, wenn du die hast, dann riechst du einmal dran.
Dann reicht die kleine Packung hier aber nicht.
Du musst dran schnüffeln.
Genau. Und das ist,
riecht das nach Davidoff?
Nee, das riecht so ein bisschen nach Menthol.
Das sind Kräuter aus Asien.
So, ich mach das auch und jetzt rieche ich.
Jetzt riecht mal dran, genau.
Ich sehe so schlecht. Kannst du mir das gerade mal aufmachen, mein Schatz? Ja, oder wir tauschen das einfach. Ne?
Ich habe aber schon dran gerochen. Nicht, dass es...
Ah, das gibt's auch in Rot. Und Rot ist dann nochmal so das Teufelszeug. Also das ist dann noch schärfer.
Ah, okay.
Ja. Ich habe immer Rot.
Also, rotes Teufelszeug, sagst du.
Also, wenn's euch sieht jetzt auch aus wie so eine Kräutermischung. Ja,
wenn es euch mal schlecht geht, dann nehmt das. Dann kommt ihr in einen Good Mood.
Aber das ist jetzt nur zum Dranriechen. Das kann
nur
man jetzt
zum
nicht
Dranriechen, genau.
Ja, dann...
kann ich jetzt nicht einen Teebeutel drum wickeln?
Moment mal gerade.
Dann habe ich das Gefühl, das wird, glaube ich, die beste Folge aller Zeiten.
Jetzt schon?
Ja, ich habe das komplett weginhaliert. Also ich wäre bereit, oder?
Oh, hier riecht es wie in einer Sauna.
Wollen wir über Fußball reden?
Getränk in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Es ist auch ein bisschen das, was so beim Eishockey gibt's das. Das sieht man dann manchmal, dass dann Spieler sowas unter die Nase gehalten bekommen. Und dann schüttelst du die erstmal und dann sind die immer wieder wach und aufgeputscht. So ähnlich ist das hier.
Koks für die Nase.
Früher kennt ihr noch.
Was macht man denn sonst damit?
Früher kennt ihr noch Patrick Vieira, der hatte doch immer sein Trikot, war doch völlig beschmiert. Da hat er doch immer dieses, wie heißt das hier, dieses Kieferholz oder drauf
Oder sowas.
Ja,
hat er als Kind immer bekommen.
Klar. Wurdest du da immer eingerieben, Janik?
Ja.
Und dann gab es doch die Dinger, kennt ihr das noch? Nee, das, da seid ihr zu jung. Man konnte früher in diese Intersportläden gehen und da gab es diese, du konntest noch, Tobi, dann gab es diese Salben, da konntest du
Pferdesalbe.
Konntest du dir den Oberschenkel mit einreiben vor den Spielen, damit, wenn es so draußen so kalt war, damit das so richtig gut durchblutet war. Allerdings musstest du aufpassen, wo du mit deinen Händen, wenn du danach zum Beispiel zum Pinkeln gegangen bist, war das nicht so gut. Und dann bist du auf dem Platz, hast früher selbst Verbandsliga noch auf der Asche gespielt, da kam der erste Ball, so ein hart gefrorener Stein und hat dir direkt, boah, da wusstest du direkt, wo was Sache war.
Ist das nicht Finalgon? Kennst du Finalgon?
Das ist doch, das hieß noch anders. Das waren noch, da gab es so verschiedene Geschmacksrichtungen.
Wo waren wir eigentlich stehen geblieben?
Bei der Vorstellung.
Stimmt. Das hier ist Folge 59.
Boah. Wie schnell das geht, ne? Letztens haben wir doch noch 50 gefeiert.
Dann sind wir nächste Woche bei unserer Weihnachtsgala, werden wir 60. Ja.
Wahnsinn. Voll.
Krass.
Roland Kaiser singt.
Wir sitzen in den Straßburger Studios in Köln-Lindenthal. Und ich stelle als erstes den Herbergsvater von 4:3 vor. Er könnte auch Herbergers Vater sein. Aber natürlich ist er jung geblieben. Das Wort alt kennt er nur von Kneipentouren in Düsseldorf. Thomas Wagner.
Vielen Dank, guten Morgen.
Wo wir gerade über Bier sprechen, es gibt bald kein gezapftes Bier mehr in den Bordbistros der Deutschen Bahn. Habt ihr das gehört?
Ja. Katastrophe.
Ja, da kriegt der Nächste Schaum vorm Mund und sagt, ich habe keinen Bock mehr. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Bei der Bahn ist wohl Hopfen und Malz verloren. Hier ist Christian Straßburger.
Servus.
Ja, und der Letzte denkt sich gerade, da braut sich was zusammen, aber da muss man jetzt nicht so ein Fass aufmachen. Er hat von uns allen das meiste auf dem Kasten und ist jedem immer eine große Hefe. Oh, hier ist Jannik Bakic.
Dankeschön, schönen guten Morgen.
Wenn du ein Bier wärst, was wärst du für ein Bier, Tobi?
Ein Pilz.
Ein Pilz.
Mhm. Nee, er wär, das ist ja so eine Mischung, das wäre so ein Düvel. Das sind diese belgischen Biere mit 8%, da trinkst du zwei von. Und
Leffe
du,
zum Beispiel, ne?
Ja, ja, aber Leffe gibt es ja in stark und weniger. Und Düvel ist das, hat über 8%, da trinkst du zwei von, da denkst du, bist du in die ganze Kiste gelaufen. Wahnsinn.
Was denkt ihr, haben die in, auf der Busfahrt zurück von Osnabrück nach Essen getrunken?
Da gab es Stau da 0,0 wahrscheinlich.
Ich bin hin und wieder am Bus vorbeigefahren.
Ach echt, ja?
Es war dunkel drin, also ich konnte
wie
nicht
hin
sehen.
Und wieder? Hast du zwischendurch mal wieder angehalten?
Ich musste mal, genau, anhalten.
Ich war auch noch am Bockwurst geholt. Ich war auch noch am Tecklenburger Land, ja, es war süß, ja. Ich habe, also du warst, bist ja kurz vor mir gefahren, wir haben uns dann noch kurz angerufen und dann warst du bei der Bockwurst am Tecklenburger Land, habe ich mir auch gegönnt.
Ja, hat Bakic gefragt, was gibt's denn da zu essen? Habe ich ihm das vorgestellt. Ja, Bockwurst, Baguette.
Du liebst diese Bockwurst.
Ja, ich verstehe es auch nicht, das ist irgendwie mein Guilty Pleasure. Sagt man ja, ne? Bockwurst an der Tanke.
Du verstehst gar nicht, dass das so einen schlechten Ruf hat, ne?
War das so eine, die halt, die schon seit 4 Wochen in diesem kleinen Behälter drin liegt?
Ganz frisch. Der Behälter war auch richtig stark gefüllt, da waren einige Würste.
Das ist wirklich so, wir haben ja über Image geredet. Also, Stefan Kunz hat ein gutes Image, obwohl er noch nicht geliefert hat. Bruno Labbadia hat kein gutes Image und diese Wurst hat auch kein gut, aber die schmeckt immer gut.
Er meint, wir haben über Image gerade im anderen Podcast hast du darüber geredet.
Nein, aber wir haben ja letzte Mal, ich wollte jetzt mal, bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, sagen, dass es hier oft auch darüber ist, zum Beispiel Christian Fjell, könnte ich jetzt auch mal sagen, der gilt immer als innovativer, toller Trainer, der hat noch nirgendwo was erreicht, aber alle immer, oh, Fjellball, so.
Fiello, ja, weil er ja so spanisch angehaucht ist.
Ne? Ja, und wir werden ja gleich auch noch über Trainer sprechen, wo es über den Ruf geht zum Beispiel.
Ne, wir sprechen jetzt über Trainer. Ah, okay. Und zwar sprechen wir über die beiden Trainer, die gestern aufeinander getroffen sind. Man muss sich das mal vorstellen, als wir uns das letzte Mal getroffen haben hier am Tisch, da haben wir weder über Uwe Koschinat gesprochen, noch über Marco Antwerpen und über Jens Hertel auch nicht. Und dann kam das große Trainerbeben in der dritten Liga. Und gestern am Sonntag trafen dann zwei direkt aufeinander im Krisengipfel des Wochenendes. Osnabrück schlägt Rot-Weiß Essen mit 2:0. Beide eben mit einem neuen Trainer. Uwe Koschinat bei RWE und Marco Antwerpen beim VfL Osnabrück. Ja, und für die Osnabrücker ist es natürlich genau so gelaufen, wie man sich das wünscht, wenn man Marco Antwerpen holt. Man gewinnt das erste Spiel, man gewinnt es so, wie sie es gewonnen haben.
Ja, wo fangen wir da an? Ne, da gibt es ja so viele Möglichkeiten und Themen. Gucken wir erstmal aufs Spiel. Also du hast es richtig gesagt, Antwerpen hat genau das erstmal direkt geliefert, was sie sich erhofft haben. Hat Stabilität reingebracht, hat die Taktik verändert auf Struktur, auf Dreier- bzw. Fünferkette. Hat in der PK schon und ich glaube auch in Vier-Augen-Gesprächen 1, 2, 3 Spieler gestärkt, vor allen Dingen Gnase und Simakala. Gnase hat mir schon lange nicht mehr so gut gefallen wie gestern. Nicht nur aufgrund seines Tores, sondern aufgrund seiner Art und Weise hat er auch die Kapitänsbinde und so ist er auch aufgetreten. Also wenn das schon reicht, wenn Marco Antwerpen dir irgendwie das Gefühl gibt, du bist meine Nummer 1 und dann passiert sowas am Ende, was Leistungen angeht, dann mal gucken, wo es mit Gnase noch hingeht. Und das war alles richtig, das war jetzt nicht wunderschön, das war jetzt nicht, wo du dir sagst, mein lieber Scholli, aber das war genau das, was der VfL brauchte. Und seit gestern habe ich das Gefühl, ich glaube, der schafft das Wunder mit dem VfL.
Ja, mit dem Gefühl kann man ja erstmal rausgehen aus dem Spiel. Ich glaube auch erstmal, dass der VfL jetzt nicht so tot ist, wie wir ihn dann vor einer Woche gemacht haben. Wenn man auf die Tabelle schaut, sind es jetzt 5 Punkte und Antwerpen hat es mit Kaiserslautern schon bewiesen, dass er einen Rückstand von 6-7 Punkten aufholen kann, vor allem zu einem späteren Zeitpunkt der Saison, ne? Also die vielen Spiele geben gefühlt irgendwie so ein bisschen Garantie oder Sicherheit. Was ich fand gestern, also das Spiel war ja unglaublich aufgeladen gestern aufgrund dieser Thematiken. Ich finde, Antwerpen strahlt immer noch so eine Aura aus. Wir haben ja ständig darauf gewartet, wann betritt er das erste Mal das Stadion und so weiter. Und er hat sich wirklich sehr, sehr lange Zeit gelassen. Ist ja einer, der kommt ja wirklich nur raus zu dem Interview und geht wieder rein und holt sich ja gar nicht mal so die Emotionen ab oder mal so ein Gespür fürs Stadion. Der hält sich dann immer.
Der lässt sich eine halbe Stunde von Döpper wahrscheinlich in der Kabine.
der hält sich schon sehr bedeckt. Aber ich finde den Move, den jetzt Osnabrück gemacht hat, finde ich, ist konsequent auf jeden Fall. Also man setzt ein klares Signal, das ist der letzte Strohhalm, wenn man so möchte. Man setzt auch so personell eine klare Grenze, so das ist jetzt der letzte Mann. So wollen wir es jetzt angehen. Finde ich schade für Petraimas auf jeden Fall. Ich finde, er hätte eigentlich die Chance noch verdient. Aber jetzt, ja, glaube ich auch, dass Antwerpen das schafft mit dem VfL.
Also ich glaube, dass du in Osnabrück siehst, was man alles schlecht machen kann, was man gut machen kann. Also man gibt nach einem Abstieg aus der zweiten Liga einem völlig unerfahrenen Mann in dem deutschen Profifußball, wie Kaufmann aus Basel, der darf einen Kader zusammenstellen, weil er irgendeine Präsentation gehalten hat. Ja, das muss man schon mal sagen. Kennt sich nicht aus in der dritten Liga wahrscheinlich. Ich will jetzt noch nicht mal sagen, dass das grundsätzlich ein schlechter Mann ist. Aber der Kader ist ja einfach total beschissen zusammengestellt von Leuten, die andere Ambitionen haben, von Leuten, die sich vielleicht auch ein bisschen überschätzen. Dann hat das mit Koshinat und ihm überhaupt nicht geklappt. Dann kam Pete Reimers, bin ich bei Yannick. Ich finde es echt schade, dass der da hinkommt. Ich glaube, dass das ein guter Mann ist und denkt wahrscheinlich auch, wo bin ich denn hier gelandet? So, und jetzt musst du einen Strich drunter machen und sagst, du bist so weit zurück, jetzt hilft wirklich nur noch eins. Jetzt musst du den Typen nehmen, Amti, wo du weißt, okay, der rettet dich wahrscheinlich zu 80%. Gibst dem am letzten Spieltag sofort eine Prämie und sagst bitte, fahr in Urlaub und komm hier nicht mehr hin, weil bis dahin wird so viel wahrscheinlich auch an Porzellan zerstört sein. Aber der macht es ja einfach auch gut und was du gerade gesagt hast, das ist ja noch nicht mal, das ist ja auch kein Hokuspokus. Der geht wahrscheinlich den Kader durch und denkt, wo ist denn die größte Diskrepanz zwischen dem, was er spielt und was er könnte? Und dass Gnase und Simakala Fußballer sind, die das können, das ist ja nicht so schwer. Der geht da rein in die Kabine, der guckt sich das an, der wird jetzt auch irgendeinen rasieren, der auch in der Hierarchie weit oben ist. Dann wird er noch zwei Ersatzspieler rasieren, das ist die Mischung. Dann sind die alle in Halb-Acht-Stellung und der hat es ja bisher immer bewiesen. Also wenn ich jetzt verantwortlich in Osnabrück gewesen wäre, hätte ich auch Marco Antwerpen geholt, muss man ganz klar sagen.
Es sind aber noch andere, also Amoako zum Beispiel aus der Zentrale als Fixpunkt in der Dreierkette zum Beispiel zu machen, das hat sich einfach, das hat sehr gut funktioniert. Der hat da seine Stärke eingebracht, auch in der Spieleröffnung und sowas. Also es sind auch ein, zwei taktische Kniffe, natürlich auch die Mentalität, der hat da sicherlich, ist auch sofort in den Köpfen drin gewesen und vor allen Dingen, glaube ich, wussten die Osnabrück-Spieler, okay, jetzt, die haben ja auch schon mit Kollegen geredet. Ich meine, wir sind ja auch immer unterwegs, da hört man dann Sachen wie, irgendwann wurden Kaffeemaschinen eingeschlossen und sowas. Ne? Also da geht es wirklich darum, ich glaube als Spieler auch, wenn du weißt, so, wenn du jetzt hier verkackst, dann trainierst du jetzt in 3 Tagen 7 Mal, dann gibst du trotzdem nochmal irgendwie mehr Gas. Ne? Also
die Komfortzone ist kleiner.
Die Komfortzone, genau, ja. ist weg. Übrigens, das mit Kaufmann war ja sogar so, er hat ja schon mit Koshinat verlängert. Ne? Das war ja auch schon, wo sich jeder gefragt hat, was ist denn da los? Und dass man einem jungen Menschen, ob Präsentation oder dass man dem mal die Möglichkeit gibt, herzlich gerne, aber warum machst du den zum Beispiel sofort zum Geschäftsführer? Dann mach ihn doch zum Sportdirektor, gib ihm einen erfahrenen Mann an die Seite und dann lass ihn erstmal aufbauen. Ich glaube auch, dass der Kaufmann da leider auch alleine gelassen wurde. Ne? Das muss man
aber
auch
die Frage
sagen.
Bei Antwerpen ist ja auch, ich glaube ja schon, dass er auch irgendwann das Ziel mal hätte, irgendwo langfristig zu arbeiten. Also der ist ja jetzt wirklich in einer Schublade, das ist eine exquisite Schublade, Leute, die nicht mehr wissen, was sie machen sollen, rufen Antwerpen an. Ich glaube, er sieht sich schon eher auch selbst als Zweitligatrainer. Aber wenn du natürlich jetzt immer nur zum Löschen kommst, wie willst du dann irgendwann mal langfristig arbeiten? Ne? Das ist ja auch eine Frage für ihn selber.
Aber ich finde, das ist natürlich schon mittlerweile auch ein bisschen Folklore, die auch in Podcasts natürlich ein bisschen auch befeuert wird. Also das ist ja jetzt keiner, der die ganze Zeit rumläuft und jeden anbellt. Ich habe schon das Gefühl, dass er irgendwie auch eine neue Gelassenheit auch mitbringt und das entwickelt sich natürlich auch weiter. Ne?
Habt ihr mal die Fotos gesehen von der Veröffentlichung als VfL Osnabrück? Fotos aus der Kabine. Ich habe Marco Antwerpen noch nie so elegant, nett, so nett und so freundlich auf dem Foto, so
du mal,
warmherzig.
Wie viel Macht ein Foto hat, da kommen wir gleich noch zu Rot-Weiß Essen.
Das aber ist mir, auch ein netter
mir,
Mensch.
Mir ja, ist auch aufgefallen.
Aber Tobi, jetzt müssen wir aber auch eins sagen, da bin ich jetzt das erste Mal nicht ganz so bei dir. Ich habe das gedacht, dass das in Lautern so wäre, weil da hat er ja bewiesen, dass er sie retten kann, dann hat er bewiesen, dass es ein bisschen, dass es auch fast bis zum Aufstieg reicht. Also in Mannheim, das war seine letzte Station, da hast du jetzt zu Beginn der Saison gesehen, dass das übrigens schon auch Körner kostet, wenn du so dann arbeitest. Also ich weiß, du liebst ihn, du hast auch ein Foto von ihm, aber jetzt zu sagen, der ist als erstes mal nett, das finde ich jetzt schon, also das ist nicht das erste Attribut, was mir zu Marco Antwerpen, er ist ein hochintelligenter, charismatischer Gesprächspartner. Aber nett? Ist das jetzt das Erste, was euch war?
Ich glaube, er hat einfach, er ist Two-Face. Er ist privat, ich habe ja auch mit ihm Kontakt gehabt, habe ihm gesagt, die bauen dir ein Denkmal, wenn das passiert. Privat ist der wirklich anders als der Trainer Antwerpen. Das muss man wirklich sagen. Der Trainer Antwerpen, wenn er geholt wird, wie nach Osnabrück oder zum Waldhof, hat diese Devise, er guckt nach vorne, nicht nach links, nicht nach rechts. Da bist du gestern noch Best Buddy, habe ich ja gestern auch gesagt. Gnase, in zwei Wochen kann es auch sein, dass der rasiert wird. Dann spielt er nie wieder. Du musst mit allem rechnen bei Antwerpen. Aber bislang, muss man sagen, hat das auch oft Erfolg gehabt. Vor allen Dingen in diesen Rettungsaktionen.
Fast immer.
Ja.
Aber ich, immer, das sage ich doch, charismatischer Typ, der hat auch was in der Birne, überhaupt nicht. Und wenn wir mit dem reden...
Das meine ich ja mit netter.
Ja. Du hast ja eben über Entwicklung gesprochen, dass er auch mal länger bei einem Verein bleibt. Belling hat ja gestern Abend auch bei uns bestätigt, dass Antwerpen auch über die Saison hinaus dann bei Osnabrück bleiben wird. Also ist ja immer Liga gebunden, wenn er die Klasse hält, hat er auch einen Vertrag für die kommende Saison, das ist ja klar. Deswegen.
Aber das ist zum Beispiel was ich nicht
ja,
verstehe.
Ja gut, aber da ist Antwerpen natürlich in einer super Verhandlungsposition, wenn er den VfL rettet.
Ja. Dann aber für Antwerpen ist es doch eh jetzt das Ding. Das ist wahrscheinlich.
Ist doch logisch, dass er sich dann da reinschreibt. Dann habe ich natürlich auch einen Vertrag bis, weiß ich nicht, 25
Jahre. Aber ich würde, also er war ja jetzt auch, er war ja jetzt gerade raus. Das ist wahrscheinlich ähnlich vergleichbar mit Lautern damals. Das ist ja eine brutal schwere Mission, wenn du mit 8 Punkten Rückstand dahin gehst. Wenn er sie aber rettet, ist er doch eh der Gewinner im Sommer. Dann kann er sich wahrscheinlich die Dinge aussuchen. Warum machen die Vereine immer wieder dieselben Fehler? Sag doch jetzt erstmal, du hast bis.
Dann hätte sie nicht bekommen.
Genau.
Dann hätte er es nicht gemacht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Du bist ja als Trainer immer darauf bedacht, auch eine langfristige Lösung für dich persönlich auch zu finden.
Ja, aber
natürlich ist es doch besser, wenn du weißt, ich bin auch über den Sommer hinaus dann da noch Trainer, wenn es funktioniert.
Sag doch einfach als VfL Osnabrück, du kriegst einen Vertrag bis Sommer 25. Wenn du uns rettest, kriegst du 200.000 Prämie wegen mir noch, weil das ist ja immer noch billiger als jeder Abstieg. Und dann reden wir eventuell darüber. Ich glaube nicht, dass Antwerpen gesagt hätte, ich komme nicht, wenn ich keinen Vertrag bis 26 kriege.
Vielleicht kann man ja auch sagen, dass Antwerpen auch ein bisschen aus dem Waldhof-Kapitel gelernt hat. Weil wenn er wirklich auch im Hinterkopf hat, hier langfristig zu bleiben, dann kann er natürlich nicht so tabula rasa machen, wie er es beim Waldhof gemacht hat. Weil da hat er gespürt und gemerkt, irgendwie seit ich das gerochen habe.
Nimm das mal. Die Nase zu.
Ist die Nase zu. Aber vielleicht
die Gnase zu.
Die Gnase zu. Vielleicht hat er da gespürt, okay, so krass kann ich es dann doch nicht machen. Weil, und das stimmt ja auch, was Veggie dann sagt, Du kannst nicht gestern alle hier irgendwie an die Wand klatschen und morgen, wenn es dann gepackt ist, sagst du, so, und jetzt schauen wir mal, dass wir Erfolg haben. Das funktioniert ja nicht. Ne?
Unser Experte Daniel Flottmann hat am Samstag zu mir gesagt, er ist halt ein Typ, also Marco Antwerpen ist ein Typ, der drückt alle Knöpfe gleichzeitig. Vielleicht macht er es jetzt nicht ganz so krass, sondern er hat jetzt ja auch mehr Zeit. Er hat ja noch die komplette Rückrunde Zeit und das ist ja noch nicht aussichtslos. Der verbrennt jetzt natürlich erstmal nicht alles. Auch genau, was du sagst mit dem Hintergedanken, vielleicht geht es dann auch noch eine Saison weiter. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht so agieren, wie es vielleicht nötig wäre, wenn wir jetzt nur noch 6 Spiele hätten.
Und Dr. Michael Welling hat ja gestern auch gesagt, Antwerpen hat nichts gefordert, keine Spieler. Er will jetzt erstmal auf die aktuellen Spieler gucken, vielleicht auch Leute ranholen, die bislang noch keine Rolle gespielt haben. Er versucht jetzt erstmal die zu stärken, haben wir gesehen. Sima Kalla hat zwar, das ist ja Wahnsinn, er hat schon 9 Scorerpunkte, aber hat ja die letzten Wochen gar nicht gespielt.
Was ist mit dir los?
Das Ding macht mich hier fertig. Und wenn er das jetzt schafft, die zu stärken, ich glaube, das, worüber ich gestolpert bin, Dr. Michael Welling hat gesagt, ja, und dann haben wir uns das angeguckt und dann hat er Marco Antwerpen doch schon gesagt, dass er von der Kaderqualität überzeugt ist. Das hörte sich so an, als wäre Michael Welling in dem Moment überrascht gewesen. Ja? Aber gestern haben wir ja gesehen, eigentlich reicht das für dritte Liga, für Klassenerhalt.
Also das Spiel, das muss man auch mal sagen, das Spiel gestern war ja wirklich Abstiegskampf pur. das war alles andere als ein gutes Fußballspiel und dieses Gebilde in Osnabrück ist sowas von unsicher. Ich glaube, wenn Essen irgendwie durch irgendeine Standardsituation das 1-1 macht, kann das auch ganz, ganz schnell kippen. Du hast es richtig gesagt. Wie hast du es gesagt? Es war das Festival der 100.000 Fehlpässe, oder?
Ja, genau. Festival der 100.000 Fehlpässe, nur nicht mit Florian Silbereisen, sondern mit Holger Speckhahn.
Also total passend auf den Punkt. Also der Sieg gestern von Osnabrück war sowas von wichtig. Was ich interessant finde, 5 Duelle zwischen Antwerpen und Koshinat, alle 5 an Antwerpen. Das ist natürlich auch ein klares Statement. Wir erinnern uns ja alle noch an das Derby Saarbrücken gegen Lautern oder Lautern gegen Saarbrücken auf dem Betzenberg. Das war ja auch so emotional. Ja, deswegen bin ich gespannt.
Also Uwe Koshinat hat es, glaube ich, auch ganz gut zusammengefasst. Er hat gesagt, die haben uns wegmalocht.
Ja.
Genauso musst du es machen in so einem Spiel.
Das ist aber bitter, ne? Das muss man schon sagen. Ich glaube, dass...
Also da muss ich jetzt aber mal die Frage stellen. Wie kommt man als Rot-Weiß-Essen da drauf, Uwe Koshinat zu verpflichten? Also
ja, das wirst du uns jetzt erklären.
Ja, also ich war letzte Woche fassungslos. Also wenn man Uwe Koshinat, ich kenne ihn ja tatsächlich schon sehr lange, wenn man mal die Trainerkarriere verfolgt, dann war das bei Fortuna Köln, Yannick war ja teilweise dabei, einfach nur ein erstklassiger Job als Cheftrainer. Er hat ja alles auf sich konzentriert, sportliche Leistung, Trainer, ist aufgestiegen, hat ihn in der 3. Liga gehalten, Mittelrhein-Pokalsieger, hervorragend. Dann ist er nach Sandhausen gegangen, da hat er aus den Mitteln, die es in Sandhausen gab, hat er den Klassenerhalt geschafft, nochmal geschafft, dann ist er entlassen worden. Das war aber trotzdem eine Station, da würde ich sagen, das war gute, solide Arbeit, so kannst du am Hartwald ja auch Fußball spielen. Und dann ist er nach Saarbrücken gegangen. Und ich finde, Saarbrücken ist schon so ein kleiner Paradigmenwechsel. Da hatte er eine gute Mannschaft. Du hast unter Kwasniok gesehen, was die für einen begeisterten Fußball gespielt haben. Und es war einfach unfassbar unattraktives Gebolze. Also wenn du heute in Saarbrücken mal nach der Koshinat-Zeit fragst, dann hast du das Gefühl, das war die Oberliga-Zeit. Die haben jedes Derby verloren. Da war kein Fußball. Da ging es nur Mann gegen Mann, Bälle nach vorne kloppen. Also ich glaube, das war für ihn auch ein Einschnitt. Dann haben wir alle gedacht, boah, jetzt wird es erstmal schwer. Dann kriegt der Bielefeld nochmal so einen großen Traditionsverein. Da hat es in der Kabine überhaupt nicht gestimmt. Aber absteigen musst du mit denen mit einem Schnitt, mit einem Punkt und einer desaströsen Relegation ja auch nicht. Dann kriegt er wieder einen super Job-Verein, Osnabrück. Steigen ehrenvoll ab, stellen einen Kader zusammen, der eine Katastrophe anscheinend für die Bedürfnisse ist. Wird wieder entlassen mit einem Punkteschnitt von 1. Und jetzt kommt Rot-Weiß Essen auf die geniale Idee. Ein taumelnder Traditionsverein. Boah, jetzt hole ich mir einen, der die Talfahrt stoppt. Wer ist denn den letzten 2 Mal abgestiegen mit dem großen Verein? Ah, Koshinat, den holen wir jetzt mal. Was ist das für eine Personalpolitik von Stegmann und Flüthmann? Katastrophe, Note 6. Der Kader ist katastrophal zusammengestellt. Viel schlechter als letztes Jahr. Und jetzt hole ich noch einen mit der eingebauten Abstiegsgarantie. Das ist ja Wahnsinn. Also was machen die da? Liegen die da in ihrem Direktorenbüro und ja, den Koshinat kenne ich noch aus Köln. Wir haben uns zwar früher beschimpft über Viktoria gegen Fortuna, aber den fragen wir jetzt mal. Also ich will gar nicht sagen, dass das nicht klappen kann, weil ich glaube schon, dass die Qualität reichen könnte, um 5. oder 6. Letzter zu sein. Und vielleicht hat sich Koshinat auch reflektiert. Aber diese Personalie, das ist wie ein Headhunter, da sage ich einfach, ey, die Kneipe links bei mir ums Eck macht auf, wen holen wir denn jetzt ein? Ja, der eine, der sitzt ja eh jeden Tag, da soll er mal den Zapfhahn bedienen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Wie werden eigentlich Trainer in der 3. Liga gescoutet?
Also das, ja, das ist die große Frage.
Das ist wirklich die große Frage.
Ich war auch erstmal sehr überrascht, als Uwe dann da aufgeschlagen hat. Was immer schlecht ist, wenn halt so viele Namen schon im Vorfeld kursieren. Ne? Es war ja direkt Kautschinski, Dodge,
Schweinsteiger.
Von Pavlak haben sie sich eine Absage geholt. Also man hat schon rausgehört aus den Medien, Koshinat ist nicht die 1A-Lösung gewesen. Ne? Man hat sich schon Absagen geholt und das ist natürlich immer schlecht für einen Trainer, weil der...
Kautschinski hat gesagt, der Kader ist nicht stark genug für die Klasse zu halten.
Er glaubt nicht an den Kader.
Ja, genau. Das ist natürlich dann auch eine Ohrfeige dann für die Kaderplaner. Also so eine Abrechnung mit Uwe, das ist natürlich schon hart. Ich finde auch, dass er es vielleicht schaffen könnte mit Essen. Also er steht natürlich für eine Organisation, sag ich mal. Er steht für Konsequenz und Wucht und Emotionalität, dass das jetzt nicht immer der feine Fußball ist. Das ist halt seine Art, aber ich glaube, dass das jetzt erstmal vielleicht auch funktionieren könnte in Essen. Ich glaube, wichtig wird sein, dass er für diesen Fußball, den er spielen lässt, auch die Spieler bekommt und das ist in erster Linie einen klaren Neuner. Und er braucht einen klaren Sechser.
Das aber ist trotzdem, selbst wenn du sagst, es ist hart, was spricht denn aus Sicht eines Verantwortlichen von Rot-Weiß Essen jetzt dafür, ihn zu verpflichten, außer dass er für einen emotionalen Wuchtfußball steht?
Er kennt die Liga, er kennt außergewöhnliche Situationen. Also bei Fortuna war das außergewöhnlich. Der kennt auch dieses Gefühl, im Abstiegskampf zu sein mit Bielefeld und Osnabrück.
Ja.
Also,
hat ja wunderbar funktioniert.
Aber er kennt nicht, da auch erfolgreich rauszukommen.
Genau, das ist halt eben das Problem, aber das kann er ja das Gegenteil beweisen. Zudem hat er, glaube ich, eine klare Idee, wie er den Kader verändern möchte, vor allem in der Offensive. Und was Uwe auf jeden Fall immer hat, ist so eine Fantasie in mögliche Spielertransfers. Also ich erinnere nur immer noch an Ercan Aydogmus damals bei Fortuna Köln. Der wurde ausgelacht, Uwe, als er damals Ercan von Viktoria Köln verpflichtet hat. Er stand vor ihm in der Kabine und hat gesagt, heute lachen sie alle, aber warten mal ab, in 6 Monaten werden wir gefeiert. Und es war so, sie sind mit Ercan Aydogmus dann auch aufgestiegen.
Aber das ist 10 Jahre her.
Aber allein, dass er diese Fantasie hat in manchen Personen, wir reden ja über diesen Stürmermarkt, jeder sucht ja einen Stürmer. Und ich habe jetzt nichts gehört oder sowas, ne? Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, weiß ich nicht, Manuel Schäffler, der sagt, holt mir den, den kriege ich hin, der schießt uns 10 Tore in der Rückrunde und dann.
Also ich rechne mit Ernst, Scheu und Armani, die jetzt bald da auflaufen lassen.
Also vieles von dem, was du sagst, da würde ich sagen, das verstehe ich. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ein Grund ist, weil er so eine Idee hat, was Transfers angeht, dann guck dir mal einfach nur die PK an, als Koschinat vorgestellt wurde. Da sitzen nämlich noch 3 dabei. Nämlich Flütmann, Stegmann und Nikolai Pfeiffer. Also wenn die jemanden brauchen, der dann noch Ideen hat für Transfers, da würde ich aber mal erstmal mich selber hinterfragen, warum ich das nicht selber kann. Ich habe wirklich, das ist ja hier nie irgendwas Persönliches. Hier geht es ja nicht um die Privatmenschen, sondern wir beurteilen ausschließlich das Sportliche. Und da müssen alle drei, ich nehme jetzt einfach mal alle drei, weil ich jetzt auch keine Ahnung habe, wer schlussendlich da die Transfers, müssen alle drei sehen, okay, da haben wir uns verhoben. Wir haben es nicht geschafft, die Eckpfeiler, die uns verlassen haben, adäquat zu ersetzen. Natürlich ist das auch schwer, aber so dermaßen eine Bankrotterklärung, was die Sommertransferperiode angeht, das haben wir jetzt auch nicht gedacht. Es gibt Safi und danach ist finito la musica, ja, was die Transfers angeht. Und das merkst du auch im Gebilde, das merkst du in dieser Zittrigkeit. Wer ist jetzt derjenige, wenn es hier brennt, dem wir den Ball spielen? Da gibt es keinen. Gestern gab es Gnase beim VfL Osnabrück. Da gab es keinen bei Rot-Weiß Essen. Und da musst du auch Eisfeld zum Beispiel mit reinnehmen. Die Fans haben Eisfeld gefordert. Ich habe Eisfeld gefordert. Aber wenn du dann siehst, dass auch er nicht derjenige ist, der hier denkt und lenkt, dann wird es natürlich dünn. Also du kannst jetzt da auch Pep Guardiola hinstellen. Ist jetzt gerade auch ein schlechtes Beispiel, der verliert ja auch nur noch. Aber jetzt geht es erstmal darum, diesen Kader so hinzubiegen. Und zwar nicht nur, was Qualität angeht, Homogenität, sondern auch was so diese Art und Weise angeht, dass da mal einer ist, der Verantwortung übernimmt.
Rot-Weiß Essen hat, glaube ich, eine Mannschaft, die wenig Kanten hat. Also es ist eine sehr glatte Mannschaft, wenig Lautsprecher, zu lieb, kann man fast sagen. Und ich glaube, da muss man auf jeden Fall nachschärfen.
Sollen Christoph Kramer holen?
Zum Beispiel Kramer, meinetwegen. Ich glaube, Kramer könnte sich wirklich diese Romantik, Hafenstraße, ja, Christoph Kramer in der dritten
Liga. Aber das ist natürlich aber trotzdem auch ein Risiko. Dann steigst du da ab und dann endet deine Karriere als Weltmeister, als Absteiger in der dritten Liga. Also wir sind alle sehr romantisch veranlagt, aber die Frage ist ja trotzdem, die ja bleibt. Die reden ja auch in der Kabine untereinander. Ich finde das bemerkenswert, was Strassi eben gesagt hat. In Osnabrück sitzen die jetzt alle und der Alte ist noch nicht drin. Also Antwerpen, dann heißt schon, boah, ey, lass uns heute lieber mal spuren, sonst können wir die Weihnachtsgeschenke morgen Nachmittag oder Weihnachtsmarkt, können wir vergessen. Aber alle wissen, der hat das schon 3 oder 4 Mal in vergleichbare Situationen geschafft. Was spricht jetzt in der Kabine von Rot-Weiß Essen dafür? Und Strassi hat das eben auch richtig gesagt. Ich habe das ja auch eben aufgezählt. Erfolge in Fortuna Köln und in Sandhausen. Aber das ist schon eine Zeit lang her. Was spricht jetzt gerade dafür, dass du als Mannschaft sagst, okay, der rettet uns?
Also erstmal mit dem Blick auf das, was passiert ist. Nichts aber, und das habe ich gestern auch rausgefunden, Rot-Weiß Essen hat keinen Retter gesucht. Sie wollen keinen Feuerwehrmann. Uwe Koschinat ist kein Feuerwehrmann für Rot-Weiß Essen, sondern er soll jetzt den Klassenerhalt bringen und danach die Mannschaft auf die nächste Stufe heben. Da war ich ehrlich gesagt auch überrascht.
Vertrag bis 26.
Bis 26. Ne? Also ich glaube, auch mit Blick auf die Tabelle, mit dem gestrigen Spiel, warum soll die Mannschaft denken, hier ist 1-12, wenn es drumherum vielleicht noch nicht geklingelt hat. Rot-Weiß Essen steht kurz davor, zurückzugehen in die Regionalliga. Und da rauszukommen, das haben sie ja 10 Jahre erlebt, wie scheiße das ist. Mit allen den Strukturen, die jetzt geschaffen wurden. Die Fans sind auch, die haben die Schnauze voll, müssen wir gleich natürlich auch noch drüber sprechen. Ja? Ich glaube, eines ist klar, es geht für Rot-Weiß Essen jetzt ums nackte Überleben. Nicht um danach, die Saison kann er uns dann auf die nächste Stufe heben. Es geht jetzt darum, nicht abzusteigen.
Sinnbildlich, das wollte ich noch kurz sagen, bevor wir jetzt hier mit Sebastian Jakob sprechen, fand ich jetzt, war zum Beispiel das Foto von der Vorstellung von Uwe Koschinat. im Vergleich auch zum VfL Osnabrück. Alle vier in schwarz gekleidet bei Rot-Weiß Essen halten das Essener Trikot hoch. Es sah aus wie eine Beerdigung. Es sah für mich aus wie eine Beerdigung. Ich weiß, schwarz macht schlank. Ja, Rollkragenpulli natürlich immer im Winter. Das ist das Must-Have. Aber auf dem Foto, wo vier Leute was Schwarzes anhaben und da eigentlich so Euphorie versprühen sollen, das ist jetzt der Neuanfang, fand ich ein bisschen komisch.
Das sah fast so missglückt aus wie das Foto damals von Baumgart beim HSV, der aussah, als wenn er abgeführt wird.
Genau.
Ja, wirklich so.
Und eine
ja.
andere Sache, die mich sehr irritiert hat, und das war auch beim VfL so der Fall, dass sowohl Reimers als auch Dabrowski in der Pressemitteilung gar nicht zitiert wurden mit Worten zum Abschied oder so. Das ist ja eigentlich Usus. Ich weiß jetzt nicht, wie es da abgelaufen ist bei den Vereinen, aber vor allem bei Dabrowski irritiert mich das, wenn du 2,5 Jahre Trainer bist bei einem Verein, 111 Spiele gemacht hast, die Fans feiern dich nochmal gestern Abend in Osnabrück mit einem Plakat, dass da nicht eine Zeile mal kommt, ich wünsche dem VfL, wünsche dem RWE alles Gute oder sowas, finde ich schon sehr, sehr schade.
Das war das eine gestern in Osnabrück von den Essener Fans, das andere war natürlich dann am Ende noch das Unschöne, als sie dann in den Innenraum gestürmt sind, da gab es wirklich ein paar unschöne Szenen. Vielleicht können wir da gleich noch drüber sprechen, weil wir wollen unseren Gast nicht länger warten lassen, der in der Leitung hockt.
Wieso, da hat er jetzt Zeit?
Das ist, vielleicht passt es ja auch ein bisschen, denn es ist einer, der kennt Uwe Koschinat ja auch als Trainer, hat aber jetzt seine großartige Fußballerkarriere an den Nagel gehängt. Leider, wie wir finden, aber es war dann am Ende, glaube ich, die richtige Entscheidung. Wir fragen mal nach bei Sebastian Jakob. Hallo Sebi, hallo Bruder Jakob, wie wir dich nennen hier bei uns im Podcast.
Ja, wunderschönen guten Morgen, grüßt euch.
Und war die Leona heute Morgen schmackhaft?
Ey, ich habe tatsächlich keine gegessen. Ich muss ja jetzt ein bisschen auf die Linie achten, da ich nicht mehr so viel Sport mache. Deshalb, heute tatsächlich noch kaum was gefrühstückt.
Schade.
Nimm uns mal mit in eine Gedankenwelt. Du hast unter der Woche gesagt, das hat keinen Zweck mehr. Ich beende meine Karriere. Dann gab es gestern eine Verabschiedung für dich beim Spiel des FCS. Wie ist deine Gefühlslage gerade? Was geht in dir vor?
Ja, natürlich einerseits total emotional gewesen jetzt die letzte Woche, also als es dann verkündet wurde und auch einfach dann nach außen hin jeder wusste, es ist jetzt soweit, er zieht den Schlussstrich, war es für mich einerseits total emotional, aber andererseits auch erleichternd, muss ich sagen. Also man macht sich ja selbst auch dann einen gewissen Druck, das ganze Umfeld erwartet irgendwo, dass man wieder fit wird, und wenn man sich dann täglich mit Schmerzen rumquält, die dann auch im Alltag richtig präsent sind, dann entsteht einfach auch Druck. Und deshalb war es für mich auch ein Stück weit erleichternd. Von daher geht es mir mit der Entscheidung gut, weil ich mit der total im Reinen bin.
Du hast gesagt, die Schmerzen waren dann auch zu groß. Ich meine, du hast ja jetzt wirklich mehrere Schicksalsschläge, was das Kreuzband und so weiter und so fort angeht. Aber ist das dann wirklich so, dass du irgendwie Fußballschuhe angezogen hast, nochmal versucht und dann tut es einfach jeden Tag weh? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es ist tatsächlich eigentlich ein Wechselbad der Gefühle. Also den einen Tag geht es auf dem Platz super, man fühlt sich echt eigentlich optimal. Die Quittung kriegt man dann meistens am nächsten Tag. Man steht auf, merkt morgens schon, okay, da tut's weh, da ist das Knie ein bisschen dick. Bei mir kommt dann natürlich auch hinzu, dass jetzt beide Knie schon Kreuzbandrisse hatten und entsprechend einfach Vorschädigungen. Und da wird es dann schon schwierig, diese tägliche Intensität einfach abzufangen. Weil ich habe jetzt eine lange Zeit eigentlich so 2 bis 3 Mal die Woche trainiert. Das ging eigentlich ganz gut. Als wir es dann irgendwann gesteigert haben, und vor allen Dingen dann auch, als ich zur Mannschaft dazugestoßen bin, das ist dann einfach nochmal eine andere Intensität. Und das merkt der Körper dann dementsprechend, tut dann beispielsweise Treppensteigen auch echt weh, wenn die Knie dann ein bisschen gereizt sind, umso mehr. Und von daher, habe ich jetzt einfach die Vernunft wirklich in den Vordergrund gestellt und vor allen Dingen auch die Gesundheit. Habe gesagt, für mich reicht's an dieser Stelle.
Wie war das denn für dich, Sebastian? Normalerweise, wenn man eine Karriere beendet oder sagt, man spielt das letzte Jahr seiner Karriere, dann denkst du ja wahrscheinlich so, boah, also jetzt fahre ich das letzte Mal zum Beispiel nach Dresden und jetzt fahre ich das letzte Mal im Mannschaftsbus mit und jetzt ist die vorletzte Trainingswoche. Man nimmt das ja wahrscheinlich alles viel intensiver nochmal wahr. Jetzt hast du immer um den Anschluss gekämpft und dann irgendwann ist bei dir diese Erkenntnis gereift. Die Art des Karriereendes hättest du dir sicherlich anders gewünscht, aber wie ist das im Kopf?
Ja, absolut, hätte ich mir da ein anderes Ende gewünscht. Im Endeffekt habe ich jetzt über 2 Jahre wirklich hart dafür gearbeitet. Ich glaube, ich hatte in den 2 Wochen im Prinzip, in den 2 Jahren im Prinzip 10 Tage Urlaub gemacht. Ansonsten immer mal nur vereinzelte Tage. Und das geht dann einfach an die Substanz. Und das war auch letzten Endes dann der ausschlaggebende Grund am Ende, dass einfach keine Energie mehr da ist, um sich aus diesen Löchern immer wieder rauszuziehen. Deswegen ist es natürlich super schade, dass ich nicht den klassischen Abschied im Sommer habe, irgendwie letztes Heimspiel. Und das hätte man sich mit Sicherheit gewünscht. Aber ich muss mir eingestehen, dass es so jetzt einfach auch der richtige Zeitpunkt war. um Adieu zu sagen. Und deshalb fühlt es sich für mich trotzdem so an, als hätte ich die Entscheidung getroffen, auch wenn natürlich im Endeffekt mein Körper mich dazu gezwungen hat.
Was bekommt man denn als Präsent vom Verein, wenn man da so wie du gestern Abend verabschiedet wurdest? Dauerkarte auf Lebenszeit oder?
Nee, die habe ich nicht bekommen. Ich habe ein Trikot bekommen mit der Anzahl meiner Spiele, die ich für den Verein gemacht habe und dann noch einen Präsentkorb mit italienischen Speisen und allem möglichen. Also es lässt sich gut gehen.
Im Saarland, wieso gibt es denn da keine saarländischen Schwenker und alles?
Jetzt hast du wahrscheinlich aber auch nicht erst gestern angefangen, mal über die Zukunft nachzudenken, was denn nach der Karriere kommen könnte. Was schwebt da so gerade in deinen Gedanken? Also was könntest du dir am ehesten vorstellen, was du dann demnächst so machst?
Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich echt bis zum Ende total aufs Comeback konzentriert habe und einfach realistisch dran geglaubt habe, dass das nochmal funktionieren kann. Deswegen habe ich da jetzt noch gar nichts Konkretes irgendwie ins Auge gefasst. Mein Studium geht jetzt noch bis nächstes Jahr September, was ich dann halt parallel auf jeden Fall noch fertig machen möchte. Letzten Endes, das habe ich ja auch schon so kommuniziert, würde ich auch gerne mal mit dem Verein drüber reden, ob da eventuell was möglich wäre, ob wir da eine Konstellation finden, die beide irgendwie interessiert. Ansonsten bin ich aber auch super offen und sehe mich auch in der freien Wirtschaft. Also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, ins normale Berufsleben einzusteigen und auch da einfach eine Karriere anzustreben, weil dafür ist die Motivation und die Energie auf jeden Fall da.
Ballermann-Sänger, dachte ich eigentlich.
Ja, ich bleibe da lieber hinter den Kulissen. Das lässt sich nebenbei einfacher machen.
Bei der Musik hinter den Kulissen, aber im Fußball in vorderster Front. Also es haben mir ganz viele Saarbrücken-Fans geschrieben und gesagt, hoffentlich verkackt es diesmal der Verein nicht mit einem seiner Helden. Viele Fans haben Sorge, dass vielleicht ein anderer Verein im Saarland oder wo auch immer den Sebastian Jakob wegschnappen. Was könnte, wenn du jetzt darüber nachdenkst, was könnte denn eine Position für dich sein, die du mit dem FCS besprichst, beziehungsweise eigentlich muss der Verein ja auf dich zukommen. Du bist ja da eine Ikone.
Also ich habe da grundsätzlich natürlich viele Ideen, ne, die ich aus meinem Sportmanagement-Studium, sage ich mal, in der Theorie irgendwo aufgefasst habe. Und man redet natürlich mit vielen anderen Spielern auch, man kennt auch andere Vereine, wie die Strukturen da sind. Deswegen glaube ich, würde dem Verein einfach vielleicht eine hauptamtliche Position im Bereich Vereinsentwicklung guttun, die sowohl infrastrukturelle Themen anspricht, aber generell auch Vereinsstrukturen überarbeitet, sodass da einfach die Weichen gestellt werden, dass der Verein langfristig auch irgendwie, wenn der Aufstieg in die zweite Liga klappt, sich da auch langfristig etablieren kann. Weil da muss man sagen, was jetzt beispielsweise die Trainingsbedingungen angeht, was aber auch, ich glaube, die Anzahl der Mitarbeiter angeht, die Größe der Geschäftsstelle, da ist schon einiges zu tun. Also ich denke, da gilt es schon, wirklich zu professionalisieren und sich einfach wie ein Unternehmen jetzt aufzustellen. Und da sehe ich mich eigentlich am meisten. Also so in diesem strategischen Bereich, langfristige Ausrichtung, Pläne schmieden, wie die Zukunft aussehen soll und dann Ziele auch einfach erreichen, ja.
Jetzt sprichst du den Aufstieg schon an. Es hat jetzt in den letzten Jahren nicht geklappt. Ihr wart auch ganz nah dran schon. Wie nah seid ihr in dieser Saison dran? Was sagt dein Gefühl, wenn du von außen drauf blickst? Der FCS ist jetzt gerade Dritter. Was hat sich verändert, wenn du es mit den letzten Jahren mal so vergleichst?
Ja, man muss sagen, ich glaube, die Liga wird wirklich von Jahr zu Jahr enger. Also wir sagen es ja eigentlich jedes Jahr, boah, die dritte Liga ist super ausgeglichen. Und dieses Jahr hatten wir, glaube ich, einen Spieltag, an dem der Tabellenführer und der Zweite gegen Mannschaften, die auf den Abstiegsplätzen standen, 3-0 und 4-0 verloren hat. Also das ist eigentlich sinnbildlich für diese Liga. Deswegen ist das halt alles super eng. Und ich glaube, dass wir uns langsam so ein bisschen gefunden haben, dass das einfach eine Zeit lang gedauert hat, weil wir ja doch auch den einen oder anderen Neuzugang hatten. Und auch gestern jetzt beispielsweise, finde ich, haben wir echt eine gute Partie gemacht. Also die Tendenz geht da nach oben. Aber das alte Leid der Chancenverwertung haben wir leider immer noch. Ich glaube, gestern war die Definition eines Spiels von verschenkten Punkten. Und das ist halt super ärgerlich. Also ich glaube, wenn man die Stellschraube noch ein bisschen drehen kann und sich da noch verbessern kann, dann sieht es dieses Jahr eigentlich ganz gut aus.
Wenn wir jetzt mal auf die Tabelle blicken, war ja der Spieltag gestern eigentlich katastrophal für Saarbrücken, weil jetzt so ein bisschen sich herauskristallisiert, dass Cottbus und Dresden so ein bisschen wegziehen. Merkt man da schon, dass es schon wieder so ein bisschen kippt an der Stimmung? Weil letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, viel zu viele Unentschieden. Jetzt hat, glaube ich, auch schon wieder 8 Unentschieden Saarbrücken, glaube ich, oder 7. Also auch schon wieder ziemlich viele.
7.
7. Also merkt man da schon wieder, die werden nervös auf den Rängen?
Nee, ich denke, die Entwicklung der letzten Wochen gerade hat eigentlich dazu beigetragen, dass sich das Umfeld wieder ein bisschen entspannt hat. Wir hatten ja zwischenzeitlich mit viel Kritik gegen den Trainer auch zu kämpfen. Und ich glaube, das hat sich jetzt deutlich stabilisiert. Und ich sag mal, eine gewisse Demut, dass man jetzt auch auf Platz 3 steht, sollte auch angebracht sein, weil letzten Endes würde, glaube ich, auch jeder unterschreiben, wenn wir jetzt erstmal in die Relegation gehen und es dann da hoffentlich packen. Von daher, ich denke, die Saison ist noch lang genug, um einfach auch Cottbus oder Dresden nochmal einfangen zu können.
Ja, und Relegation ist ja eigentlich der Drittligist klar in der Vorhand gegen den Zweitligisten, was die Statistik angeht. Sebastian, würde mich mal interessieren, gerade auch wegen Umfeld, weil ich das immer so interessant finde, wenn ich in Saarbrücken bin, alle reden über den FCS, was das für ein großer Verein ist, Tradition, stimmt ja auch alles. Jetzt spielt, glaube ich, 15 Kilometer vor der Haustür eine Mannschaft, die wird jetzt wahrscheinlich Herbstmeister in der zweiten Liga, eigentlich unfassbar, die waren ja vor 2 Jahren auch noch ein Thema bei uns, dass in Elversberg gut gearbeitet wird. Ich glaube, das wird keiner bestreiten. Aber warum interessiert das eigentlich gar keinen im Saarland? Also ich finde das so krass. Du redest über Fußball und ich glaube, selbst wenn Elversberg Bundesliga spielen würde, würden alle über den FCS reden.
Ja, ich glaube, das hängt einfach mit der Tradition zusammen. Der 1. FC Saarbrücken als Bundesliga-Gründungsmitglied hat in seiner Geschichte auch so extrem viel erlebt. Und es ist tatsächlich irgendwie so ein Stück weit Kultur, dass der Vater den Sohn mitbringt und so wird quasi dieser Vereinsmythos über Generationen übertragen. Und da kann Elversberg natürlich nicht mithalten. Also das muss man ganz klar sagen. Aber man muss auch einfach neidlos anerkennen, dass da richtig gute Arbeit geleistet wird. Ein Stück weit kann natürlich auch dazu beitragen, dass eben gerade nicht dieser Fokus auf Elversberg liegt, sondern ja, wenn in Saarbrücken ein Stadiontor automatisch zufällt, dann wird darüber ein Artikel verfasst. Und das bringt natürlich auch immer eine gewisse Unruhe mit rein. Aber wie gesagt, ich glaube, aktuell haben wir es ganz gut im Griff. Und wenn man die Medienlandschaft sieht, jetzt beispielsweise in der Saarbrücker Zeitung, da werden die Artikel von Elversberg langsam größer, die von Saarbrücken kleiner. Und ich glaube, wir sollten alles dafür geben, dass sich das wieder ändert.
Aber könntest du dir auch vorstellen, vielleicht bei den Elversbergern irgendwie eine Position zu übernehmen? Oder ist dein Herz FCS?
Ja, mein Herz schlägt ganz klar blau-schwarz. Also das ist, glaube ich, eindeutig. Natürlich muss ich auch gucken, wo ich bleibe, logischerweise. Das Projekt Elversberg, was sie da vor einigen Jahren auf die Beine gestellt haben, ist natürlich super interessant. Also da muss man schon sagen, wie gesagt, muss man neidlos einfach anerkennen. Da wird gut gearbeitet und ich glaube, ich hätte auch Spaß, da mitzuarbeiten. Aber natürlich ist es eine super emotionale Sache, weil das Herz dann doch einfach woanders hängt. Und ich glaube einfach da mit der Identifikation mit dem Verein, wäre es einfach schön, wenn ich eventuell die Entwicklung, die man dann da jetzt gesehen hat in den letzten Jahren, in Saarbrücken auch auf den Weg bringen könnte.
Aber eigentlich hast du ja noch Zeit. Du bist ja gut aufgehoben. Du hast eine erfolgreiche Unternehmerin als Frau. Du bist ja auch ihr seid Eltern geworden. In den letzten Jahren, die ja schwer waren, wenn man an die Verletzungen denkt und jetzt ans Karriereende. Wie wichtig war da der Rückhalt der Family? Wie einschneidend im positiven Sinne war dann auch, dass du Papa geworden bist? Ich denke mal, das sind dann so Dinge, die lassen einen ein bisschen positiver auf das alles blicken.
Auf jeden Fall. Also ich bin auch ein Freund davon, immer die zwei Seiten der Medaille zu sehen, weil die gibt's immer. Und klar, die letzten 2 Jahre waren extrem hart. Ich denke mal, meine Frau wird mir das jetzt auch verzeihen, wenn ich sage, wir hatten dann auch privat einfach dann noch ein Riesenproblem, weil wir eine Fehlgeburt hatten. Das kam dann auch einfach noch hinzu, bevor jetzt unser Sohn auf die Welt kam. Und da fragt man sich dann manchmal schon, was hat man eigentlich im Leben verbrochen, dass man so die Quittung kriegt? Und deswegen probiere ich immer die positiven Dinge rauszuziehen und freue mich deshalb jetzt auch einfach auf die Zukunft. Also natürlich endet irgendwo das Kapitel Fußball, aber das Buch ist noch nicht zu Ende. Und da wird jetzt nochmal ein neues Kapitel beginnen, da freue ich mich drauf. Und ich habe da ja in den letzten Monaten und auch Jahren einfach von meiner Frau extreme Rückendeckung bekommen. Meine Eltern stehen auch immer hinter mir und von daher bin ich denen extrem dankbar, weil durch so eine Zeit durchzukommen ist, glaube ich, wirklich mental schon eine Riesenherausforderung.
Schön, oder? Hat eine tolle Frau. Esther, die hört auch immer unseren Podcast, die kann sogar das Intro auswendig mitreden und ist immer für einen Scherz zu haben und ist ja auch Künstlerin, ne? Die könnte uns eigentlich auch mal ein Bild malen, das 4:3 Porträt irgendwie.
Ja. Das werde ich ihr mal vorschlagen. Sie hat hier nebenan ihr Atelier eingerichtet.
Geil, fahr mal in den Saarland.
Vielleicht kann sie da mal mit den Magentafarben was zaubern.
Das wäre was.
Sebi, wie ist denn das eigentlich? Du warst ja bis zuletzt jetzt eigentlich ja doch noch ja Teil der Mannschaft. War es ja in WhatsApp-Gruppen drin, wie auch immer, keine Ahnung, was es da alles gibt. Wie ist denn das ab jetzt? Also der Kontakt wird wahrscheinlich automatisch weniger, aber was ist denn das für ein schleichender Prozess, da jetzt aus so einer Profimannschaft auch noch auszusteigen?
Ja, ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt schon so lange raus war, war es tatsächlich auch komisch, nochmal zur Mannschaft dazuzukommen. Weil man dann vorher in der Kabine sitzt, dann wird der übliche Quatsch erzählt, ne? Da sind natürlich von bis alle Themen dabei. Und ja, es hat natürlich jetzt auch noch mal Spaß gemacht, da ein paar Wochen noch mal dabei zu sein. Aber klar, es ist schon komisch, wenn man dann die Gruppe verlässt, in der ich jetzt Administrator war über Jahre hinweg und sagt dann, hey Jungs, jetzt reicht's, ne? War eine schöne Zeit und adios. Also
Erlöscht die Gruppe.
Ist halt schon, ja, ist schon ein seltsames Gefühl, muss ich sagen. Aber wie gesagt, also ich bin total im Reinen mit der Entscheidung und freue mich jetzt auf alles, was kommt.
Ich finde, das war eine super Frage von dir, Tobi, weil mich das echt auch interessiert hätte, wie das eigentlich ist. Sebastian, dürfen wir dann noch eine Frage stellen? Wir hatten hier fast Streit heute Morgen am Tisch. Ich sage jetzt nicht, wer was gesagt hat. Wir hatten zwei völlig entgegengesetzte Pole und zwei, die so in der Mitte waren, also fast 2-2. Wie überrascht warst du über die Personalie Koschinat in Essen? Du hast ihn ja auch in Saarbrücken erlebt.
Eigentlich gar nicht so überrascht, weil ich glaube, dass Uwe Abstiegskampf definitiv kann. Also der kann sich da in den Gegenwind stellen und ja, also deswegen glaube ich schon, dass der mit einer Mannschaft was reißen kann, weil er einfach ja schon eine Mannschaft auch packt. Also emotional ist er ja schon. Also ich glaube, das weiß jeder, der ihn mal an der Seitenlinie gesehen hat. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das funktionieren kann. Und er ist halt natürlich auch jemand, der sich dann auch traut und sagt, komm, ich stelle mich jetzt in Essen dahin, wir schaffen das. Ja, obwohl es wahrscheinlich schon keine einfache Aufgabe ist. Aber ja, allzu überrascht hat mich das eigentlich nicht.
Also alle sagen im Prinzip, Uwe Koschinat kann Abstiegskampf.
Das find ich
jetzt ist die Frage, kann er auch mal Klassenerhalt?
Also das finde ich wirklich, ich finde es wirklich erstaunlich. Also ich habe gesagt, ich kann es überhaupt nicht verstehen. Deshalb habe ich dich aber erst noch neutral gefragt. Weil wir haben über Image geredet und alle sagen das, der kann Abstiegskampf, aber ist überall abgestiegen, wo es im Abstiegskampf war. Das finde ich erstaunlich.
Aber Sebastian und der andere neue Trainer ist Marco Antwerpen. Warum funktioniert das bei dem augenscheinlich immer so gut? Du hast ja auch heiße Duelle mal mit ihm gehabt. Wir erinnern uns an die Geschichten mit Saarbrücken und Kaiserslautern.
Ja.
Was ist das für einer, der den richtigen Knopf drückt und dann läuft's?
Ja, ich glaube, der Stichpunkt ist da wirklich, oder der Knackpunkt ist da einfach das Thema Emotionalisierung. Und ich meine, jetzt in der Phase, wir haben ja fast die Hälfte der Saison, da geht's halt in der dritten Liga vor allen Dingen auch um Existenz. Und ich glaube, Osnabrück hat noch nie tiefer als dritte Liga gespielt. Also das wäre der erste Abstieg. Deswegen ist das im Prinzip ja auch Schadensbegrenzung. Und ich glaube, dass man dann auch wirklich einen Trainer braucht, der einfach Erfahrung hat, der wirklich die Leute packen kann und der an der Seitenlinie vor allen Dingen auch was ausstrahlt. Weil das überträgt sich auf die Mannschaft. Das ja, ist einfach was anderes, als wenn jetzt ein junger Trainer kommt, der noch keine Erfahrung in der Situation hat, der vielleicht eher einen spielerischen Ansatz hat. Ja, das sind einfach die Risiken, die man da als Verein abschätzen muss. Und ich glaube, dass da Typen wie Koschinat oder Antwerpen mit Sicherheit auch geeignet sein können, um sowas zu schaffen.
Und jetzt haben wir noch gar nicht über euren Trainer gesprochen. Macht das doch so in Saarbrücken. Rüdiger Ziel wird nur noch Trainer und du machst das andere, was Rüdiger Ziel noch an Aufgaben zu erledigen hat. Das wäre doch ein ganz guter Kompromiss.
Ja, ich bin der Überzeugung, dass...
Nee, er wird ja Geschäftsstellenleiter. Das haben wir doch schon rausgehört.
Ja, ich bin mal gespannt. Also letzten Endes, glaube ich, gibt es verschiedene Themen, die auch vor allen Dingen... ja, ich sag mal, gesplittet werden müssen. Ne? Also, dass man mal ganz klare Aufgabenzuteilung schafft, sei das jetzt im sportlichen Bereich, sei das auf der Geschäftsstelle. Ja, von daher, glaube ich, ist es da auch nicht getan, wenn ich jetzt als einzelne Person dazukomme. Also, da muss vom Verein auch einfach eine Bereitschaft zur Veränderung da sein. Die Veränderungsbereitschaft muss in die Köpfe rein und dann, ja, kann man, wenn man vor allen Dingen gemeinsam an einem Strang zieht, da auch nochmal viel erschaffen. Und ja, ich glaube, dass Rüdiger Ziel mit seiner ruhigen Art da im Moment auch ganz, ja, einfach seinen Teil dazu beitragen kann, dass das Umfeld eben auch ruhig bleibt. Und wenn jetzt im Hintergrund sich noch einige Dinge ändern, dann glaube ich, kann man auf eine schöne Zukunft blicken.
Und ganz ehrlich, da habe ich Sorgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Also man sieht zum Beispiel in Elversberg professionelle Strukturen, da hat man sich peu à peu entwickelt. Und beim FCS habe ich das Gefühl, es guckt alles auf eine Person, ja, auf den Patron sozusagen und der gibt das Geld und dann gibt es da ein paar Leute, die da installiert sind, dann ist der eine da, Luginger ist ja auch noch da, dann macht Rüdiger Ziel Trainer, Sportdirektor, dann gibt es den einen oder anderen beim FCS, der nicht weiß, was Internet ist und wie wichtig Social Media ist zum Beispiel, der andere hat Ideen im Marketing und so weiter und so fort. Also natürlich auf dem Rasen ist der FCS ein, zweimal knapp gescheitert, in die zweite Liga aufzusteigen, aber ich glaube so im Umfeld ist der ein oder andere noch nicht mal im Profifußball angekommen. Und deswegen, ich sage es hier auch, weil ich habe das schon mal, als Sebi das Video gemacht hat mit dem Karriereende, habe ich das bei Instagram geschrieben. Das hat natürlich beim FCS keiner gesehen, die haben kein Instagram. Deswegen sage ich es ganz klar, das darf der erste FC Saarbrücken nicht verpassen. Da gibt es einen, der ist in Saarbrücken geboren. Der hat die Fans hinter sich. Der kennt die Kabine und kennt die andere Seite. Kennt Unternehmen, kennt die Strukturen, hat Ideen. Wenn der FCS Sebastian Jakob nicht einstellt, keine Position gibt, dann raste ich aus. Das kann ich nicht glauben. Bitte verkackt das nicht.
Vielen Dank, ja. Wir werden sehen.
Finito. Du musst das mit dem Internet, ne? Ich erinnere immer wieder gerne an vor ein, zwei Jahren, als wir mit Manuel Zeitz ein Interview machen wollten und da hieß es aus Saarbrücken, könnte schwierig werden, weil der wohnt da, wo es kein Internet gibt.
Genau, ja, das ist da nicht so ausgebaut offensichtlich im Saarland.
Also das hängt aber dann eher mit seinem Wohnort zusammen, weil da hat der Glasfaserausbau, glaube ich, sehr, sehr lange gedauert und ich weiß gar nicht, ob der mittlerweile abgeschlossen ist, aber ich kann sagen, bei mir zu Hause ist das ganz in Ordnung.
Aber man muss ja auch mal sagen, bevor das jetzt, also wir machen ja jetzt auch keine Werbeveranstaltung, in dem wir dann andere Leute dissen. Also ich zum Beispiel muss ganz ehrlich sagen, das hat Sebastian ja auch schon gesagt, ich finde auch manchmal, man hat ja einen Eindruck von einem Trainer oder nicht. Ich finde, das Ziel zumindest das schafft mit einer gewissen Ruhe. Ich arbeite oder spreche auch sehr gerne mit Jürgen Luginger zusammen. Ich glaube auch, dass der einen guten Blick auf Spieler hat. Ich glaube, es geht auch jetzt mehr darum, ums Ornigramm. Und du hast ja auch gesagt, dass es eher darum geht, dass zu wenig Leute vielleicht an professionellen Strukturen arbeiten. Also ich glaube, das würde uns jetzt auch nicht gut zu Gesicht stehen, dass wir sagen, Leute, die da sind, machen einen schlechten Job und wir wollen jetzt neue Leute in irgendwas reinbringen.
Das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, es gibt den einen, der über allem thront und dann gibt es, Luginger ist noch da, dann gibt es Ziel, aber da gibt es meiner Meinung nach noch nicht eine Struktur, die nötig ist für Profifußball.
Also das kann man ja auf jeden Verein übertragen. Wenn wir jetzt über Osnabrück sprechen, ist ja auch die Kritik, dass Lothar Ganz nicht mehr so richtig eingebunden wird in den Verein. Es geht ja um Stallgeruch, wie man das so schön sagt. Der BVB macht es natürlich extrem, das ist vielleicht auch nicht so gut. Man muss irgendwie so eine gesunde Balance finden, dass man eben die Leute, die wirklich ein Herz haben für den Verein, das ist so wichtig im Fußball, dass man eben diesen, ich sag mal, Softskill hat, die Leidenschaft mitbringt für den Fußball, für den Verein, dass man die halt klug, intelligent einbindet, um eben erfolgreich zu sein. Weil das ist schon ein Faktor für den Erfolg.
Das im Prinzip habe ich gesagt, nur nicht in so schlauen Worten wie Kalin Bakic.
Und man merkt übrigens, wie gut er strukturiert ist, weil er hat jetzt schon den Weihnachtsbaum aufgebaut und geschmückt. Ist das korrekt?
Ja, ist richtig, tatsächlich. Das haben wir, wann haben wir das gemacht? Wann hatten wir telefoniert? Freitag, glaube ich.
Genau, ja.
Und er ist einer neben zwei Personen, neben der Ministerpräsidentin Rehlinger, die funktionierendes Internet hat. Also das muss man auch mal ganz klar sagen.
Sebi, dann wünschen wir dir jetzt einen guten Start ins Karriereende, ins nächste Kapitel. Wir sehen uns sicherlich das ein oder andere Mal dann nochmal im Stadion und wir hier im Podcast würden auch gerne auf dich zurückgreifen, wenn wir mal Expertise aus Saarbrücken brauchen.
Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch auch alles Gute. Ich bin natürlich weiterhin für euch erreichbar und werde die Nummern im Adressbuch gespeichert haben. Von daher, macht weiter so. Geiler Podcast, muss man echt sagen. Das ist schon echt einfach top von A bis Z. Von daher, wir sehen uns. Macht's gut.
Tschüss. Schöne Weihnachten.
Danke, Baby. Ciao.
Ja, und das müssen wir auch noch sagen, mit dem Internet ist natürlich auch ein Scherz. Also wir fahren
was
alle
ist
gerne.
Was ist denn los mit dir?
Nein!
Du musst dich doch nicht auf einmal entschuldigen für alles. Nee, das sind alles Witze natürlich.
Ja, aber ich meine, du hast gerade auf den FCS eingehauen. Also
ja, weil es einfach strukturell für mich fast wie ein Amateurverein ist.
Ja, also ich bin zum Beispiel, ich bin gerne da, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Ja. Und ich mag den Verein auch, also...
Aber Veggie würde niemals auf jemanden so einhauen.
Nein, das auf gar keinen Fall.
Nein. Ich habe nur gesagt, wir sind ja teilweise auch in Prozesse nicht eingebunden. Wir können ja Fragen stellen, warum jemand da hinkommt. Aber ich weiß jetzt nicht, also vielleicht hört das jemand und denkt, die haben wirklich kein Internet. Das wollte ich einfach nur mal klarstellen.
Also dann kurze Klarstellung. Im Saarland gibt es Internet und die handelnden Personen, wie zum Beispiel Ziel, Luginger, mit denen wir auch immer im Gespräch sind, super, sensationell, ganz tolle Leute. Jürgen Luginger kenne ich ja noch von Rot-Weiß-Oberhausen zum Beispiel. Was mir nur, glaube ich, und vielen im Saarland Freude machen würde, wenn auf der einen oder anderen Position in dem einen oder anderen Gedanken, auch was Social Media angeht, Marketing und so weiter und so fort, vielleicht so ein bisschen frischer Wind reinkommt, mal das Fenster geöffnet wird und oder vielleicht überhaupt erstmal existiert, weil vieles gibt's da noch nicht. Das ist so ein bisschen rückständig und das habe ich bei meinen vielen Besuchen im Saarland, es gab auch mal Zeiten, da war ich öfter da, habe ich das habe ich das erlebt.
Ja, und einfach das Potenzial, was dieser Verein hat mit seiner Wucht, mehr nutzen. Ne? Wir haben es angesprochen, Elversberg macht es vor, wie man mit guter Arbeit auf einmal Tabellenführer in der zweiten Liga sein kann. Das kann Saarbrücken theoretisch auch. Man muss halt nur irgendwie die Kräfte, glaube ich, besser bündeln und auf jeden Fall so jemanden wie Sebastian Jakob dann mit einbinden.
Da geht es ja vor allem um Zeit, um einfach frühzeitig das zu erkennen. Also du hast es ja richtig gesagt, wenn sie ihn jetzt nicht holen, ist es einfach dumm. Also zumindest die Idee haben, ihn einzubinden.
Du glaubst doch nicht, dass der wird dann irgendwann woanders bei einem Verein genau. arbeiten. Also du siehst ja, dass der Ahnung hat und dass er sich ausdrücken kann und sowas. Also das ist ja, das nehmen die Leute ja mit Kusshand.
Wir haben viel über emotionale Trainer jetzt gesprochen.
Darf ich euch nur noch eins sagen?
Dass du weg musst?
Nee, noch nicht. Aber ich habe nur noch bis 5 nach Zeit, falls ihr irgendwas vorziehen wollt.
Die Frage der Woche vielleicht vorziehen. Ja.
Ich sag's einfach nur, weil ich heute nochmal nach München muss. Das
sind 13 Minuten haben wir noch.
Vielleicht sollten wir die Frage... Also den sollten wir nicht wegschicken.
Ich möchte noch einmal, wir haben ja noch gar nicht die Klammer geschlossen, wir müssen einmal noch über die Essen-Fans in An- und Abführung sprechen, die gestern einfach nach dem Spiel, und wir können Frust immer verstehen und sowas, aber ich habe das hautnah gesehen, wir haben das ganz klar auch artikuliert, das Tor wurde aufgebrochen vom Auswärtsblock und sofort wurde auf die Ordner eingeprügelt, es wurden Leuchtraketen in die Gegengrade geschossen und die Gegengrade, da sitzen Familien und Kinder. Es war ein grausames Bild, die Vermummten, die das da gemacht haben, absolut asozial. Das ist ein Bärendienst für Rot-Weiß Essen, die ja sowieso schon zur Kasse gebeten werden. Also das wird nicht nur teuer, sondern da muss man sogar mal darüber nachdenken, ob vielleicht mal da härter durchgegriffen werden sollte, weil das ist fatal. Das haben auch die Essen-Fans nicht verdient. Das ist nicht Rot-Weiß Essen.
Genau, es geht ja auch ein Stück weit ums Image, ne? Also ja. Das, was vor 2 Wochen in Saarbrücken passiert ist, war schon richtig asozial, das jetzt am Sonntag auch wieder. Du hast es gesagt, die Kasse wird klingeln beim DFB, also da geht es auch um Wintertransfers, also das hängt ja alles miteinander zusammen und es ist einfach ein ganz, ganz schlechtes Bild, was der Verein gerade abgibt.
Und das ist immer das, ich verstehe das auch nicht, wie du das siehst, also dann wird immer gesagt, das wird teuer. Was bringt das denn, dass du da Geld, dass der Verein da Geld zahlen muss? Das geht dann wahrscheinlich irgendwo an karitative Zwecke vom DFB aus, Egidius Braun Stiftung oder sowas, aber das ändert ja nichts am Problem.
Ja, man muss natürlich auch sagen, man redet ja so oft über Identifikation und Stolz und es gibt ja auch ganz viele Ultras zum Beispiel, die auch tolle Sachen machen mit Choreografien. In Vereinen werden alte Menschen unterstützt und auch in der Vorweihnachtszeit. Aber es hat sich auch ein Stück weit verselbstständigt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Vereine auch gar nicht mehr durchgreifen, weil sie teilweise von diesen Leuten auch in ihre Ämter kommen. Und ich glaube, es gibt ganz viele Vereine, die haben schon ein Budget. Da ist ein Geheimetat für Pyro und Strafen und was weiß ich nicht alles. Und ich meine, Pyro ist ja immer noch ein Unterschied. Also ich finde die Bilder eigentlich auch schön. Appelliere immer nur daran, ist es gefährlich für die Leute, die daneben stehen. Aber Böller in irgendwas reinzuschießen, dafür gibt es ja dann wirklich keine Entschuldigung mehr.
Also, dann machen wir jetzt mal weiter im Text. Eigentlich wollten wir noch über Pele Wollitz sprechen, weil ich habe ja eben gesagt, wir haben über emotionale Trainer gesprochen. Er gehört dazu und es stellt sich die Frage, soll er denn jetzt eigentlich doch weitermachen in Cottbus, wenn die aufsteigen? Das können wir vielleicht ja sogar aber auch vertagen auf nächste Woche, denn ist ja denn, er wird bis dahin gefeuert, aber da gehe ich mal nicht von aus. Wir müssen natürlich nochmal kurz über die Löwen sprechen und ziehen aber jetzt erstmal das vor, wo wirklich alle drauf warten. Also hauptsächlich Thomas Wagner.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Die Frage der Woche ist eine Frage, die von euch kommt aus der Community. Ihr könnt uns gerne eine schicken, rund um die dritte Liga oder rund um den Fußball. Die Telefonnummer von unserem 4:3-Handy steht in den Shownotes. Es hat noch nie jemand uns knacken können. Also wir haben bisher alle Fragen beantworten können.
Also du gewinnst hier nicht die Million.
So.
Light-Version, ja.
Und deswegen sind wir sehr gespannt, wie die Frage der Woche heute lautet. Wir kennen sie alle nicht, wir hören sie alle wirklich jetzt zum allerersten Mal. Also nicht, dass ihr uns jetzt irgendwelche Korruptionsvorwürfe...
Das muss man dazu sagen. Unser lieber Freund Alex Klich, übrigens, der hatte gestern Geburtstag, Gratulation nochmal an dieser Stelle. Der hat beim letzten Mal gefragt mit dem Kader, mit den Spielern, habt ihr das wirklich da händisch... Wie gesagt, ich schwöre es. Wir schauen nichts nach, wir googeln es nicht, wir machen sich... Es passiert einfach hier und wir sind einfach schlau.
Also das ist die Magie des Tisches. Ja. Und ich habe den Geburtstag von Alex Klich vergessen. Ich versinke gerade im Boden. Es tut mir so leid, Alex. Peinlich. Sorry.
Alex Klich, die Stimme des Grünwalder Stadions.
Also es funktioniert so, dass die Fragen gesammelt werden von unserem Backoffice, von der Redaktion. Da haben wir nichts mit zu tun. Die schicken uns dann die Frage und Antwort und wir spielen das ungesehen in dieser Folge dann einfach vor. Ungehört. Also wirklich, wir kennen es nicht. Und hier kommt die Frage der Woche für heute.
Hallo, liebes 4:3-Team. Ich habe heute eine spannende Frage der Woche für euch. Und zwar suche ich einen Fußballspieler, einen gestandenen offensiven Drittligaspieler. Und eure Aufgabe ist es, anhand der Vereine zu erkennen, um welchen Spieler es sich handelt. Der Spieler stammt aus der Jugend von 1860 München und gab dort sein Profidebüt im Jahr 2005. Nach 3 Jahren dort ging es 2008 für eine Saison zur Spielvereinigung Unterhaching. Nach der einen Saison folgte dann der Wechsel zum Karlsruher SC, wo er bis 2011 blieb. Nach dem Jahr 2011 folgte die Leihe für ein Jahr zum VfR Aalen. Und danach folgte eine sehr lange Station von 2012 bis 2017 beim Chemnitzer FC. Danach folgte ein weiterer Wechsel zurück zum Karlsruher SC, wo er von 2017 bis 2020 gespielt hat, ehe es danach für 2 weitere Jahre zum SSV Ulm 1846 ging. Und das ist das Ende der Profikarriere von welchem Spieler?
Vielen Dank für diese sehr gut recherchierte Frage.
Man muss sagen, Yannick Bakic und Thomas Wagner haben
aufgezeigt.
Im Prinzip gleichzeitig aufgezeigt.
Yannick hat hier fleißig erstmal mitgeschrieben, hat die Vereine mitgeschrieben. Schreibt dir lieber mal auf, wann Alex Klich Geburtstag hat.
Ja. Und bei Veggie steht auf dem Kicker AF.
Genau.
Aber Yannick hat ein bisschen vor mir aufgezeigt, deshalb darf Yannick das Ganze lösen.
Also wir gehen fest davon aus, dass es Anton Fink ist,
ja.
Der Rekordtorschütze der dritten Liga. Ich kam drauf wegen Chemnitz dann letztendlich, 5 Jahre da gespielt, da eigentlich so prägend gewesen.
Und dann auch nochmal zurück zum KSC.
Genau.
Ja. Aber 60 München hätte ich nicht gedacht, wusste ich nicht.
Hat der da sein Profidebüt gegeben?
Ja, das hat er ja gesagt.
Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ja. Aber die Vereine passen sonst auch alle zusammen. Ja. Ne?
Dann gucken wir mal, ob das stimmt.
Die Antwort ist natürlich Anton Fink. Aber das war für euch natürlich kein Problem.
Nee, ja. Klang nicht so, als sei das ein Problem gewesen. Respekt.
Nee, ja, danke für die Frage. Ja, ich finde es immer spannend.
Ja,
also ist natürlich super. Ja.
Mehr davon. Schickt uns eine Frage der Woche. Wir sammeln und versuchen dann alles zu beantworten.
Und wie schön, wie Strassi uns den Vortritt lässt. Ne? Der wusste es natürlich direkt.
Nein, das wusste ich nicht direkt. Aber apropos aufgewachsen bei 1860 München. Wir wollten ja kurz noch über die Löwen sprechen. Wegi, ich habe gestern gelesen, ich habe dann einfach mal Kommentare gelesen und so weiter und so fort. Viele fordern den Trainer, ja, Jan Nikist, soll gehen, sagen Fans oder was auch immer. Die Stimmung war ja auch nicht so doll. Erstmals nicht ausverkauft seit Corona. Grünwalder Stadion 0-4 zu Hause gegen SC Verl, die im Prinzip schon auf dem Rasen die Weihnachtsfeier hatten. Aber in der Auswärtstabelle Platz 1. Was machst du mit dieser Bilanz? Also
das Lustige ist ja, dass wir beide im Ü-Wagen, Yannick und ich in Bielefeld saßen, unser gemeinsamer Freund Pippo, das ist unser Kameramann, mit dem wir in Katar und in Herzogenaurach waren, der tippt sehr gerne. Und dann habe ich Yannick gefragt über ein paar Spiele und dann hat Yannick gesagt, ganz klar, die Löwen gewinnen dieses Spiel gegen Verl nicht. Musste auf Auswärtssieg gehen. War er sauer, weil Pippo ist Löwe. Hat er gesagt, das kann der Oberlöwe nicht machen, tippt er nicht gegen die eigene Mannschaft. Und du warst dir so sicher, dass Verl dieses Spiel gewinnt. Ne? Und es gibt ja so Muster, gerade bei Traditionsvereinen. Du hast immer ein Stück weit Hoffnung. Du weißt eigentlich, du wirst enttäuscht. Du weißt bei anderen Vereinen, die schaffen es wieder nicht. Die anderen haben eine Auswärtsschwäche, die sie nicht wegkriegen. Und bei den Löwen ist es einfach so, und es ist ja absurd, weil dieses Stadion ja bei keinem Verein so viel bedeutet wie bei den Löwen. Da entzünden sich auch ganz viele Streitereien im Club. Ne? Bleiben wir im Grünwald, da gehen wir weg. Und es ist ja gar keine Heimstärke mehr vorhanden. Und immer, wenn man das Gefühl hat, es geht nach ganz unten, gewinnen sie überraschend ein Auswärtsspiel. Wenn man das Gefühl hat, mit dem Sieg könnten sie oben angreifen, verkacken sie es einfach. Es ist zum Verzweifeln.
Also das wird jetzt echt, das Stadion wird für die Löwen wirklich jetzt auch zu einem sportlichen Problem, weil normalerweise hast du so eine Heimstärke und die Leute haben Angst, nach München zu fahren oder nach Dresden zu fahren oder auch nach Essen zu fahren. Aber viele Vereine haben mittlerweile Lust, nach München zu fahren. Die machen da Fotos vor dem Fanblock, die gehen in die 089-Bar, machen Weihnachtsfeier oder aufs Oktoberfest. Die haben Bock, nach München zu fahren, und das merkt man einfach in dieser Saison. Und damit ist die Heimstärke einfach weg. Ich finde die Statistik einfach sowas von absurd, dass die Löwen Platz 1 sind in der Auswärtstabelle und zu Hause nicht ein Spiel gewinnen, gefühlt. Also,
ja, zweimal haben sie schon zu Hause gewonnen. Ja,
aber es ist...
Von 9.
Das ist so, boah.
Ja, am Ende sind es 24 Punkte und ja, ist nichts mit gerade, also wir nennen sie jetzt nicht als Team, das um den Aufstieg mitspielt. Die Frage ist das 60 München überhaupt noch? Also,
seit Samstag ist klar, das 60 wird nicht aufsteigen.
Ist der Kader für dich denn so stark, dass du sagen würdest, von den einzelnen Spielern und auch von der Zusammensetzung kannst du oben mitspielen?
Ich finde den Kader wirklich gut. Ja, ich finde okay. Aber sie sind halt einfach nur punktuell immer irgendwie stark. Mhm. Das Zauberwort ist Konstanz. Wie man das hinbekommt, weiß ich nicht. Dafür gibt es andere Leute, die das wissen. Wir reden ja nur aber drüber.
Ist es wieder der Trainer? Also ganz ehrlich, ist das ein Trainerproblem bei 60? Ich meine, die haben ja auch schon alles ausprobiert. Von
also, ich finde, du kannst ein Beispiel nennen, wo es sich lohnt, dann mal zu bleiben, obwohl ich nicht weiß, wie nachhaltig das ist. Normal hättest du nach der letzten Saison sagen müssen, in Gladbach, Seoane muss gehen. Keine Ausstrahlung, 34 Punkte, Katastrophe. Jetzt haben sie an ihm festgehalten. Ich weiß nicht, ob es auch an Mangel an Alternativen liegt. Und jetzt spielen sie eine ganz gute Saison. Aber ich finde, du kannst nicht an einem Trainer nur, also das geht jetzt gar nicht gegen Janikis, ich kann diese Arbeit täglich überhaupt nicht beurteilen, aber du kannst ja nicht an einem Trainer nur festhalten, um des Festhaltens willen. Wenn du das Gefühl hast, du hast ganz andere Ziele und einer schafft es nicht, aus diesem Hamsterrad auszusteigen, dann ist es auch legitim, über jemand anderen nachzudenken. Aber du hast natürlich auch in einem Recht, wenn es so viele probieren, dann kann es ja nicht immer nur am Trainer liegen.
Das heißt, vielleicht muss es jemand sein mit mehr Gel im Haar. Da kommen wir dann schnell bei Patrick Glöck noch. Aber nee, ich verstehe, was du meinst, ja.
Das ist natürlich schon.
Ja, also.
Das Produkt.
Aber wir denken ja alle über 60 München nach. Ja, natürlich denken wir über 60 München nach.
Immer.
Aber ich weiß es nicht mehr. Ich sage dir, ich habe keine Ahnung.
Die Lösung ist die Allianz Arena. Einfach umziehen, Heimspieler jetzt in der Allianz Arena.
Um Gottes Willen, das nicht. Das war der Anfang vom schleichenden Tod. Damals, wie Uli schön die Löwen ein bisschen über den Tisch gezogen hat. Aber eins, glaube ich, ist ja auch klar. Ich lasse das nie gelten, wenn du sagst als Spieler, wir haben so viel Unruhe im Verein und deshalb können wir nicht spielen. Das ist vor allen Dingen immer ein Alibi. Aber ich glaube, bei den Löwen ist es leider mittlerweile so, da gibt es so viele andere Themen, dass du wahrscheinlich als Spieler auch schon denkst, also wenn wir jetzt nicht direkt absteigen, ist es eigentlich auch egal, wie wir kicken. Weil wie soll sich hier was entwickeln? Und das macht Spielern auch es leichter, vor sich selber eine schlechte Leistung zu akzeptieren.
Aber dieses nicht ausverkaufte Grünwalder, das erste Mal seit Corona, bedeutet das unterm Strich, jetzt kippt da auch was? Also jetzt, auf eins konnte man sich immer verlassen. Auf die Fans, die kommen ins Stadion. Nur man hat das Gefühl, jetzt sind die auch endgültig enttäuscht und wissen auch nicht mehr weiter vielleicht.
Also medial wird das auf jeden Fall aufgegriffen. Wenn man sich dafür feiert, dass 50 Mal das Stadion in Folge ausverkauft ist und das jetzt zum ersten Mal nicht, dann verlierst du 0-4 gegen Verl. Das hört sich immer despektierlich an. Man kann 4-0 gegen Verl verlieren, fragt man Aue nach. Ne? Die wurden auch abgeschlachtet von denen. Deswegen sieht aber in der Außendarstellung einfach für den Otto-Normal-Fan blöd aus, wenn das kleine Dörfchen da aus Ostwestfalen kommt und dann bei dir 4-0 gewinnt. Deswegen glaube ich schon, dass das...
Also eins glaube ich, das soll dann auch mein Schlusswort sein. Ich finde, dass die Löwen ein ganz geiler, großartiger Verein ist mit einer Fansupport, der ist ja irre, wer da alles immer noch mitfährt. Denn seit Jahren gibt es ja eine enttäuschende Saison nach der anderen. Ausnahme damals die Aufstiegssaison unter Daniel Birovka und glaube ich auch eine richtig gute in der dritten Liga. Aber klar ist, glaube ich schon, dass du irgendwann auch mal einen Ermüdungsprozess hast, weil die Leute irgendwann auch mal sagen, jetzt mache ich das Ganze zum 23. Mal mit, irgendwann ist dann auch vielleicht mal gut. Also ich glaube, es muss sich keiner um die Fanbase der Löwen Sorgen machen, aber dass es nicht ausverkauft ist, ist schon ein Ermüdungsfanal, das finde ich schon.
Ja, und ich finde es heftig, jetzt auf die Liga bezogen, wir haben 7 Trainerentlassungen bis jetzt, das gab es erst einmal in der dritten Liga. Jetzt reden wir schon wieder über Janikis. Sreto Ristić ist auch schon irgendwie wackelig, was man zumindest liest. Das heißt, es geht jetzt immer so weiter. Ich finde es schon eine heftige Saison dieses Jahr. Also es wird schon, alle sitzen sehr unruhig da und reagieren sehr, sehr schnell.
Thomas Wagner hat den Tisch übrigens verlassen.
Er muss noch kurz austreten und dann geht es wie nach München. Ja. Mal gucken, was dann noch passiert auf den Trainerbänken. Kleines Wort vielleicht noch zu Jens Hertel. Wir hatten ja letzte Woche Matthias Heidrich hier. Der hörte sich schon so an nach Erfahrung, nach Regionen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ein, sagt man, Coup? Ein Coup?
Ein Coup.
Ein Coup. ich habe jetzt die Reaktion der Fans so verstanden, dass sie sich sagen, Heidrich, du geile Sau, super, dass du uns den Hertel hier hingebracht hast, jetzt wird alles gut. Und mit dem ersten Blick drauf scheint es auch erstmal ein Match zu sein.
Ja, es wirkt wie ein sauberer Übergang. Ne? Ich fange ab dem 2. Januar an, ich glaube, da läuft der Vertrag in Braunschweig aus. Finde ich eigentlich auch komisch, dass der bis Winter geht in Braunschweig, habe ich irgendwas verpasst?
Ja, so, vielleicht ist der bis dahin aufgelöst, also zum 31.12.
Ah ja, okay. Ja. Aber auf jeden Fall wirkt es ja so, das sieht man ja auch an dem Ergebnis am Wochenende, ist die Mannschaft ja dann befreit. Man weiß, wer kommt. Er hat eben diesen Ostbezug. Ich glaube, das ist in Erzgebirge wirklich wichtig. Und er hat natürlich in der dritten Liga bewiesen, dass er aufsteigen kann. Er ist einer der erfolgreichsten Drittligatrainer, Jens Hertel. Ne? Also das ist schon krass, dass der ja jetzt nach Aue geht und sich das... sich diesem Projekt auch annimmt.
Und da fällt mir doch auf, Veggie ist ja noch, zieht sich gerade die Schuhe an. Rückrunde starten wir doch in Hannover gegen Erzgebirge Aue. Dann sind wir beim ersten Spiel von Jens Hertel dabei. Freitagabend Hannover, 18:30 Uhr, Tipico-Top-Spiel, Rückrundenauftakt oder Auftakt ins neue Drittliga-Fußballjahr. Kann man sich jetzt schon mal merken. Jens, ich hab Jens.
Aber trotzdem das Spiel 6:4. Ist natürlich Wahnsinn gewesen. Wir haben leider diesen Torrekord nicht geknackt an diesem Wochenende. Es haben, glaube ich, 4 Tore gefehlt.
Ich liebe euch. Tschüss. Ich komme wieder auf die Weihnachtsgala.
Tschüss. Tschüss. Das war schon geil am Samstag, dass so viele Tore gefallen sind. Und ich habe mir dann genüsslich am Samstagabend, bevor ich noch zur Weihnachtsfeier gefahren bin, den Spielbericht angeschaut von Sandhausen gegen Aue. Und was ich total witzig fand an diesem Spielverlauf, und das hat auch Mario Bast in dem Highlight-Bericht sehr schön beschrieben, man sieht ja, wie Sandhausen rankommt. Und Aue eigentlich mit Anpfiff immer nochmal einen nachlegt. Und der Stadionsprecher, ihr wisst, wie das ist in Sandhausen. Es ist so unfassbar laut. Da dröhnt diese Tormusik. Da schreit er dann so, und ein neuer Spielstand. 4:3, was auch immer. Und während er das schreit, fällt schon wieder das nächste Tor. Ich finde, also eigentlich müsste man noch vom Timing her so ein bisschen besser dran sein und sagen, mit Wiederanpfiff müssen wir durch sein mit dieser ganzen... Schose da.
Ist dir eigentlich aufgefallen, dass seitdem du uns dieses Riechzeug gegeben hast, die Nase von Strassi zu ist? Ich fange an zu niesen.
Was hat uns die Claudia also da angetan?
Irgendwas stimmt damit nicht.
Hier steht auch nur irgendwie so Hieroglyphen drauf. Ich kann das gar nicht.
Ich glaube, dass das thailändisch ist.
Ja. Hong Thai Brand. Naja.
Nur zur inneren Anwendung.
Vielleicht sind wir nächste Woche dabei bei der Weihnachtsgala.
Man weiß es nicht. Dann sind wir durch für heute, oder?
Ja.
Ja, wir können auch den Ausblick machen auf nächste Woche. Dann können wir auch noch Cottbus gegen Rostock verkaufen. Cottbus wieder Tabellenführer. Wahnsinn. Also mittlerweile, die sind in einem Flow. Über Wallet sprechen wir nächste Woche.
Ja.
Aber Freitag, ganz, ganz wichtiges Spiel. Ingolstadt gegen Cottbus. Das ist so ein Spiel, muss ich wirklich sagen. Jetzt zündet Cottbus die nächste Stufe oder eben nicht. Gewinnen sie das, muss man sie ganz klar mit auf den Aufstiegszug jetzt.
Dann sind sie ja der sogenannte Herbstmeister.
Dann sind sie schon fast Favorit. Dann sind sie, also wirklich, wenn du jetzt so einen Gegner, du hast Ingolstadt gesehen am Wochenende, Tobi, wenn du jetzt Ingolstadt auswärts auch noch schlägst, dann bist du mit dem Favoritenkreis.
Oder aber es ist genau andersrum. Und Ingolstadt gewinnt und ist auf einmal auch wieder mittendrin. Die haben in Wiesbaden gewonnen, da war ich dabei. Sehr beeindruckend, weil die haben eine Verletztenliste, die geht von hier bis Meppen. Und wenn die nach und nach mal alle zurückkommen, die haben super junge Leute, Dennis Zeitler hat zweimal getroffen. Zeitlers wunderbare Welt des Fußballs.
18 geworden, aber er durfte nicht ins Interview.
Am Tag vorher 18 geworden, er durfte dann nicht sprechen. Ein halbes Jahr müssen wir uns noch gedulden, hat Sabrina Wittmann gesagt.
Alles klar, dann sprechen wir halt auch nicht mehr über Ingolstadt.
Aber das meinte die nicht ernst mit einem halben Jahr.
Hat sie, glaube ich, so einfach aus der Lameng gesagt. Okay. Ich glaube, wenn er jetzt nochmal zweimal trifft, dann kommen sie nicht mehr drum rum. Ja. Mit 18 darf er auch theoretisch selbst entscheiden.
Definitiv. Das werden wir beobachten.
Was bringt das Wochenende?
4. Advent. Ich habe keinen Einsatz in der dritten Liga.
Ich bin am Sonntag beim Waldhof gegen Bielefeld und am Samstag, ja.
Machst du Bundesliga?
Mache ich mein erstes Bundesligaspiel.
Ja, schön.
Für Sky, Hoffenheim gegen Mönchengladbach.
Klassiker in der Bundesliga.
Der Klassiker. Ja. Freue mich drauf.
Und Yannick?
Ich bin am Samstag in Aachen auf dem Tivoli. Das 16:30 Spiel.
Gegen Wiesbaden.
Gegen Wiesbaden, genau. Und dann bin ich am Sonntag zum Abschluss mit dir in Mannheim gegen Bielefeld. Das wird schön.
Mit Stefan Fuckert.
Der Pfau ist auch vor Ort. Ja. Und dann werden wir gemeinsam zurückfahren und die Beine hochlegen.
So sieht's aus.
Und am kommenden Montag treffen wir uns dann alle vier nochmal hier an dieser Stelle um die letzte Folge des Jahres aufzunehmen.
Freut euch auf Highlights, auf Musik.
Auf Glühwein.
Auf Glühwein. Oh, nee, Champagner bringt Veggie ja wieder mit. Weihnachtschampagner.
Ja.
Es gibt Kekse. Es duftet nach Liebe.
Das Adventsfest der
100.000
Ja, was auch immer.
Zoten.
Ja.
Was ist das denn?
Es werden Überraschungen kommen, es werden Gaststars kommen, es werden Lobhudeleien und Jannik Bakic wird zum Ehrenmitglied von 4:3. Mehr dazu nächste Woche.
Kannst du das noch organisieren jetzt alles, was Strassi gesagt hat, Jannik?
Wir brauchen
Gäste, wir brauchen Musik, wir brauchen Senf an der Decke, wir brauchen...
Liebe Protagonisten der dritten Liga, wir werden euch nächste Woche an einem Montag einfach anrufen. Bitte geht dran.
Strassi öffnet sein Telefonbuch und wir rufen einfach blind an, mal gucken, wer rangeht.
Könnt ihr bis dahin noch einen Weihnachtsbaum aufstellen hier?
Nein. Das geht nicht. Gut. Aber hier, das ist ein Kranz. Adventskranz mit dem Schweinchen. So.
Feierabend.
Tschüss.
Tschüss.
Getränk in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Vielleicht jetzt.